einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und wir sind ganz knallhart mit den Klassikern unterwegs. Die rennen für die richtig harten Jungs. Und wenn ich an richtig harte Jungs denke, dann denke ich natürlich an München und den Thomas. Guten Abend, lieber Thomas.
Hallo, schönen guten Abend.
Du kommst, wie sich für die harten Jungs gehört, gerade aus deinem Trainingslager quasi, naja, nicht ganz so gerade. Also Jetlag hast du nicht, ne? Jetlag gibt's da nicht.
Nein.
Das ist völlig spannend. Wobei ich mal gehört habe, zuletzt, dass Spanien durchaus mal in einer anderen Zeitzone war als die Deutschen. Das okay. Hat wohl Franco damals im dunkelsten Kapitel des letzten Jahrhunderts den Deutschen angepasst irgendwie. Und im Zuge dieser Diskussion, Sommerzeit, Winterzeit und so weiter, gibt es da wohl auch immer mal wieder Gedanken, ob Spanien nicht die Zeitzone von England und Portugal übernimmt.
Wollte ich gerade sagen, Portugal ist ja in einer anderen Zeitzone.
Genau. Ist mir zuletzt aufgefallen, dass das viele gar nicht wissen. Also ich bis vor kurzem auch nicht. Also ihr seid nicht allein. Aber fand ich interessant. Und dass das vor allen Dingen dann hier, ne, also Franco da zu Ehren, ne, eines Unsäglichen gemacht hat. Nun ja, aber war gut im Trainingslager auf der Insel.
Ja, top. Also könnte man fast eine eigene Folge zu machen. Also eine Woche mal richtig wieder Radfahren am Stück mit nur einem Ruhetag und ja, die meisten Hörer kennen ja wahrscheinlich Mallorca und da kann man ein sehr umfangreiches Trainingsprogramm gestalten mit sowohl flachen Kilometern als auch etwas bergigerem.
Du, wir können dich einfach mal zum nächsten Velosnack einladen, da kannst du gerne darüber berichten. Also wenn du die anderen zwei Stunden unseres Gelaber auch durchhältst.
Klar, warum nicht?
Ja, also ich werde dich informieren, wann der nächste Termin ist. Dann wird es halt mal eine 3,5-Stunden-Sendung anstatt sonst nur 2,5. Gar kein Problem. Ich werde beim nächsten Mal auch berichten, weil jetzt nur als Teaser, wer mich als vehementen Vertreter der neuen Tubeless-Technik am Rennrad in Erinnerung hat, sollte sich den nächsten Snack anhören. Ich sage nur so viel, 180-Grad-Drehung, 180-Grad-Kehrtwende. Ich bin Schlauchfan. Nicht Schlauchreifen, aber Schlauch im Reifen. Ganz groß. Aber das nur als Teaser für den kommenden Snack, weil hier widmen wir uns im Velo Race ja mehr oder minder ausschließlich den Profirennen. Und ganz kurz an dieser Stelle nur eingeschoben, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich weiß nicht, ob ich seinen Namen nennen darf, soll, kann. Deswegen mache ich es einfach erstmal prophylaktisch nicht. Er weiß, glaube ich, dass er gemeint ist. Wir hatten in den letzten Wochen eine Spende, die uns ein paar Auphonic-Stunden beschert hat. Achten wir zuletzt auch nochmal. Also zwei habe ich eigentlich. Zwei. Eine Auphonic-Stundenspende und eine Spende, die wir in Auphonic-Stunden umsetzen. Und der Hörer hat angegeben, dass er sich besonders über den Race freut, weil er da sozusagen trotz ansonsten wenig Medienkonsum vieles im Profi-Rennsport mitkriegt. Und das fand ich als Feedback an uns auch irgendwie so ganz sehr sympathisch. Also auch an dich und den Chris, dass wir da Leuten helfen, die ansonsten vielleicht wenig Zeit oder wenig Lust haben, sich mit dem Kram zu beschäftigen und es so nebenher machen können, wenn sie joggen, laufen, Mountainbiken, Autofahren oder einfach die Kinder um ihn herum komplett die Bude abfackeln, aber mit dem Kopfhörer einfach auf der Terrasse sitzt, ein kühles Getränk hat und einen Podcast hört. Ja, gut, dann legen wir los, oder? Mit den Rennen, die da so unterwegs waren.
Genau, ja. Mittendrin in den Frühjahrsklassikern.
Ja, aber bevor wir mit den mittendrin sind, müssen wir einfach anfangen, weil es ist jetzt überraschend lange her, ist mir aufgefallen, dass wir aufgenommen haben. Und die letzte Sendung war kurz vor Mailand Sanremo.
Genau, und am Tag, als Tirreno Adriatico zu Ende ging.
Genau. Und deswegen haben wir Mailand Sanremo als erstes Rennen auf dem Platz, auf dem Schirm. Und ich weiß gar nicht mehr, auf wen ich getippt habe. Das muss ich gleich nochmal nachgucken. Ob ich nicht vielleicht sogar richtig lag. Das weiß ich, wenn das Licht angeht. Du hast mich danach weißt du noch wahrscheinlich im Chat, wen hatten wir denn hier vermischt? Das ist Mailand Sanremo. Das ist unsere. Wer hat Alaphilippe gesagt, sehe ich gerade? Wer ist der größte Tipper? Ich habe gewonnen, hurra. Was hat mir als Preis ausgelobt?
Ja.
Ruhm, Ehre. Das war, glaube ich, ne, was wir in den Raum gestellt haben. Also, ich habe jetzt, keine Ahnung, wir müssen so einen Pokal basteln. Ich habe jetzt hier einen Pokal dafür, bis ich den nächsten Tipp vergeige. Derzeit unangefochtener Tippkönig, Alaphilippe gesagt. Und es war jetzt auch nicht, also sind wir ehrlich, es war jetzt kein Außenseiter-Tipp.
Also, ich habe da war jetzt nicht low-hanging die hohe Fruit. Kunst.
Ja, low-hanging fruit. Gibt es eigentlich viel zu sagen über das Rennen? Also ich habe mir jetzt so das letzte Stück mit meiner Tochter auf der Couch angeguckt und Ja,
war. Naja, viel. Es ist wie immer bei Mailand Sanremo gewesen, dass doch die Favoriten bis auf diese letzten 30 Kilometer, sprich, oder ja, 40 Kilometer, wo es dann an die Küste geht, Capo Mele, Cipressa und Poggio zugewartet haben. Und ja, die Entscheidung oder die Vorentscheidung, soll man so sagen, am Poggio gefallen ist. Und was anders war eigentlich als in anderen Jahren, dass dann doch der Poggio so extrem hochgeknallt wurde, dass die Sprinter, die reinen Sprinter überhaupt gar keine Chance mehr hatten.
Da war direkt Schicht im Schacht. Und da hat man auch so, fand ich jedenfalls an diesem, ich will nicht sagen, dass das der rennentscheidende Punkt unter den Fahrern war, aber es war unter den Fahrern, die dann das Rennen sich ausgemacht haben, aber es war zumindest so eine Art, ich will nicht sagen Wende oder Kehrtwende oder man hat auf jeden Fall gemerkt, alles klar, Sprinter kannst du schon mal abhaken. Also ab dem Zeitpunkt konnte man das komplett vergessen.
Es gab schon noch ein paar schnelle Leute, die da mitgekommen sind, wie Matteo Trentin oder Peter Sagan beispielsweise, die eigentlich auch zu den Sprintern zu zählen sind. Aber ja gut, mein Tipp zum Beispiel, Elia Viviani wurde da halt komplett eliminiert.
Ja, wobei ich Sagan halt auch nicht als Sprinter sehe. Also der hat zu viele andere Fähigkeiten noch, dass ich ihn als reduzierten Sprinter da betrachten würde. Wen könnte ich mal dann jetzt Heinrich Hauslatten, ja, okay, auch nicht vielleicht, aber ich gucke gerade, wer hier gerade so mit 3 Minuten später reingekommen ist. Es war auf jeden Fall so ein Wendepunkt im Rennen. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen an dieser Stelle.
Ja, und vor allem verantwortlich dafür der König Quickstep. Ich glaube, Stieber ist irgendwie 2 Minuten oder so Vollgas von vorne gefahren und dann ja, war das Szenario vorherzusehen, dass Alaphilippe einen drüber buttert. Und da konnten, glaube ich, nur noch 3, 4 Mann mitgehen und der Rest dieser 11 Fahrer, die in der ersten Gruppe ankamen, beziehungsweise 10 Fahrer, die in der ersten Gruppe ankamen, die kamen dann von hinten wieder zurück in der Abfahrt vom Poggio.
Ja. Apropos Abfahrt, vielleicht können wir das an der Stelle auch direkt sagen. Er hat ja schon einen klerikalen Namen, ne? Also weißt du, was der Bonifatius-Segen ist? Der Bonifatius-Segen wird, glaube ich, einmal im Jahr, im Kirchenjahr sozusagen ausgesprochen. Und da geht es darum, wenn ich das richtig erinnere, also habe ich nicht nachgeschlagen, das ist alles so Messdiener Wissen für 10. Ich glaube, das ist so ein Gesundheitssegen, der ausgesprochen wird. Also, dass man das Jahr über gesund bleibt, wenn ich das irgendwie noch so mir gemerkt habe. Und insofern, der hatte wahrscheinlich sich morgens auch noch den einen oder anderen Segen abgeholt, weil ein Bonifatio hat Abfahren im Kurven neu, ja, also die Messen hat einfach nochmal ein Stückchen höher gelegt, als es bisher der Fall war.
Ja, also es war eigentlich so fast eines der Highlights dieses Finals, die Attacke von Bonifatio von Direct Energy in der Abfahrt der Cipressa, wirklich da runtergefahren ist, dass überhaupt auch gar nicht die Motorräder mal mehr aus dem Weg kamen, die konnten gar nicht mehr so schnell beschleunigen und ja gut, Hintergrund ist auch davon, dass er aus der Gegend kommt und dann natürlich jeden Meter in- und auswendig kennt. Also wenn du nicht wirklich dir die Strecke vorher ein paar Mal angeguckt hast, dann würdest du sowas auch nicht probieren.
Das würde ich mir auch nicht in der Hälfte der Geschwindigkeit zutrauen und ausprobieren, weil nichtsdestotrotz, also die haben ja jetzt nicht für ihn schon im Training 10-mal die Straße gesperrt, ne? Du kannst ja da auch nicht so runterknallen im Training, ne? Klar, du kannst es dir angucken und du weißt, ne, und kannst vielleicht schon mal so die eine oder andere Kurve oder dir es insofern einprägen, dass du weißt, welche Kurve jetzt wann wo kommt. Aber nichtsdestotrotz, du kannst ja nicht im Training so runterfahren, weil da ist ja auch noch Autoverkehr, ne?
Also ich glaube. Klar, logisch, aber du kannst dir zumindest schon mal die Kurven alle so einigermaßen einprägen und ja, also es war auf jeden Fall sehr schön anzuschauen.
Oh, ich habe da, du sagst schön anzuschauen und mir blieb das Herz mehrfach stehen, wo ich dachte, Alter, zum Glück ist die Wand noch 10 Zentimeter weiter entfernt und ich habe das, glaube ich, schon zu oft erwähnt, aber war das in der Abfahrt von der Cipressa auch damals mit David Kopp?
Das weiß ich nicht genau.
Aber ich weiß, das war bei Mailand Sanremo mit David Kopp, der sich da mal lang gemacht hat und ich könnte schwören, dass es in der Abfahrt von der Cipressa war. Das ging mir jedenfalls mehrfach durch den Haha-Kopp. Und deswegen war ich echt froh, dass als der unten war. Mein lieber Scholli. Das war ein
ja, aber auch da zeigte es sich wieder, dass eigentlich, na, ein bisschen schade ist, dass dieses Flachstück zwischen Cipressa und Poggio doch dazu führt, dass eigentlich so alle Attacken in den letzten Jahren an der Cipressa immer verpufft sind. Mhm.
Ja, aber er hat seinen Sponsor gut in Szene gesetzt. Er hat seinen Namen auch mal irgendwo ins große Fernsehen gebracht. Oma vom Fernseher hat sich gefreut. Das ist ja auch was wert. Ne? Und in Zukunft weiß man, andererseits wiederum, Bonifacio lässt man vielleicht nicht so einfach.
Na gut, fahren. Ich glaube, der war sogar in seinem Jahr als Neoprofi Fünfter oder Sechster bei dem Rennen. Von daher sollte man dem nicht zu viel Leine gewähren.
Ja. Ja, also fast für mich jedenfalls genauso viel Hut ab für diese Abfahrtkünste. Ne? Man kann natürlich auch sagen, völliger Harikiri, nicht Hirikari, aber ja, war schön anzusehen, beziehungsweise war ich immer froh, dass zwischen Schulter und Wand zumindest noch so ein paar Zentimeter Platz waren.
Da hätte man auch denken können, Valentino Rossi ist unterwegs.
Ja, ich musste an, wie hieß er nochmal, der Falke? Scarponi.
Savoldelli.
Salvadelli, genau. An den musste ich gerade, musste ich auch denken während der Abfahrt.
Aber zurück ins Finale. Nach dieser Attacke am Poggio von Alaphilippe, wie gesagt, unten sich diese kleine Gruppe gefunden, aber dann wurde so ein bisschen gezögert und wieder rausgenommen. Und am Ende gab es dann so ein, zwei Versuche von ein paar Fahrern da noch wegzufahren, aber keiner so richtig erfolgreich und ja, im Sprint dann am Ende vielleicht auch ein bisschen überraschend, dass sich Alaphilippe da durchgesetzt hat gegen dann doch so Leute wie Valverde beispielsweise oder in Peter Sagan, die von der Papierform eigentlich schneller sind.
Apropos Sagan, da hast du mir mir ist gerade eingefallen, ich habe die Wiederholung abends gesehen, glaube ich am Samstagabend, sehr, sehr spät, so mit einem Auge. Und am nächsten Tag hast du mir, glaube ich, eine Nachricht geschickt und meint, ich wollte mir die Formulierung merken, weil das passte nämlich wirklich sehr, sehr schön, weil ich wusste im ersten Moment gar nicht so genau, achte bitte im Ziel, was hattest du geschrieben? Warte mal, achte bitte mal im Zielsprint auf Sagan. Da habe ich darauf geantwortet, ja, keine Ahnung, was der da macht. Ein bisschen albern war es. Also das wirkte so ein bisschen so, als hätte der entweder keine Lust oder eine Wette verloren oder kann nicht. Und
für mich sah das eher so aus, als würde dann ein Privatduell mit Valverde ausfechten.
Ja, aber also, die sind doch, haben die irgendwo noch
der nicht. Der hat so ein bisschen, finde ich, mal wieder verschussbaddelt. Also Valverde, den hat er da so als, wie soll man sagen, Zielperson ausgemacht, den es im Sprint zu beschatten geht, weil wahrscheinlich dachte, er ist vielleicht der Schnellste. Mhm. Und ja, wenn er ein bisschen weniger eingebaut gewesen wäre, Sagan, oder ein bisschen weiter vorne platziert hätte, er, denke ich, auch den Sprint gewinnen können.
Ja, das wirkt auf mich so ein bisschen irgendwie, mir fällt so gar nicht das richtige Wort, ein lustlos ist jetzt nicht das Richtige, aber so nicht Fisch, nicht Fleisch, ne? Also man wusste nicht, worauf das hinauslaufen soll. Das war so ein bisschen Rumgeplänkel und als wenn er auf andere warten würde, was jetzt passiert, aber andererseits dann doch immer wieder so ein bisschen die Initiative ergreifen wollte. Also das war ganz, ganz komisch.
Also man sagt ja momentan, Peter Sagan ist vielleicht nicht in der Form, um jetzt ein Monument zu gewinnen, aber da hätte das, glaube ich, doch schaffen können, weil auch vor allem die Art und Weise, wie er diese Lücke zu Alaphilippe als Erster am Poggio zugefahren hat, das hat mich sehr beeindruckt. Und ja, da an dem Tag hätte er für mich noch eher die Chance gehabt, als jetzt bei anderen Rennen, wo wir später noch drüber reden. Und aber man sieht auch, Peter Sagan in dieser Saison ist nicht der gleiche wie in den letzten Jahren. Also da sind auch gewisse Dinge wahrscheinlich in seinem Leben, haben ihn da mehr beeinflusst, als er das, ja, wollte, also diese Trennung von seiner Frau beispielsweise. Okay. Ja, das spielt vielleicht alles so ein bisschen mit rein und dann war er jetzt auch krank vor Tirreno Adriatico. Ja, muss man sehen, ob der in diesem Jahr zurück auf sein altes Level kommt bei den Klassikern.
Ja, ich meine, das, ne, das war jetzt das erste große Rennen oder die erste wichtige Geschichte. Ne? Ist ja noch eine junge Saison, aber nichtsdestotrotz, ich fand das auch so, das hat man in der Vergangenheit nicht so in der Form gesehen, wenn es einfach mal Rennen gab, wo er einfach nicht in Form war oder nicht auf dem Level fahren konnte, auf dem er für gewöhnlich fährt, ne? Dann hat er es vielleicht mal mit einer Attacke versucht, aber das war für mich alles so nichts Halbes und nichts Ganzes, nicht Fisch, nicht Fleisch, das war so Larifari und so, das fand ich so ungewohnt, ne? Er kann ja machen, was er will, ist ja ein alter, erwachsener Mann, ne? Aber ungewohnt.
Naja, aber man sieht auch an diesem Ergebnis jetzt Alaphilippe von Asen Kwiatkowski, Sagan, Moritz, Van Aert, Valverde, Nibali, Clark und Trentin, dass dieser Sprint auf der Via Roma eigene Gesetze hat und dass da Na, wie wir es in unserer Vorschau schon gesagt haben, also nach gut fast 300 Kilometern so ein Sprint ganz anders ausgefahren wird und gar nicht mehr so sehr die Sprintfähigkeiten gelten wie bei einem Sprint nach 170 Kilometern.
Ja, das auf jeden Fall.
Und wer mich sehr, also wenn ich auch nochmal herausheben will in diesem Finale oder generell bei den Klassikern jetzt beeindruckt hat, Wout van Aert, der Crosser, der jetzt noch nicht so lange dabei ist bei den großen Straßenrennfahrern und da mal einfach so mitknattert auf den letzten 50 Kilometern.
Ja, also dann, wie du schon sagst, ne, das wird sich wahrscheinlich noch durch viele der nächsten Rennen ziehen. Die Jungs sind einfach gut. Ne? Also dass er allerdings vor allen Dingen bei so einem Rennen dann auch die letzten, diese 250 Kilometer durchzieht, das hätte ich ehrlich gesagt nicht unbedingt erwartet.
Ja, und wenn man sich mal die Siegerliste von Mailand-Sanremo anschaut, außer Alaphilippe vielleicht jetzt in diesem Jahr, Kwiatkowski, Nibali, De Mar, Degenkolb, Christoph, Ziolek, Gerrans, das waren alles sehr, sehr gestandene Rennfahrer schon. Also was ich sagen will, die hatten alle schon einige Rennjahre auf dem Buckel und da brauchst du einfach auch diese Grundlagenhärte und diese Ausdauer, die du dir irgendwann aneignest, um dieses Rennen zu gewinnen. Und wenn der jetzt schon, wie alt ist er, 24, da ganz vorne reinfährt, da hat er gute Perspektiven, bei dem Rennen nochmal ganz vorne zu landen.
Ja, auf jeden Fall, wenn er sich mal, wenn er sich auf das konzentrieren wird, und das wird er wahrscheinlich nach irgendwann nochmal im Laufe seiner Karriere, dann wird das ganz großartig. Die werden ja auch einen Großteil, also ich kriege morgen wahrscheinlich wieder Prügel von meinem deutlich Technik, crosser-affineren Kollegen, aber die werden ja auch einen Großteil ihrer Zeit wahrscheinlich, mehr als genug Zeit auf dem Rad auf der Straße verbringen im Training, ne? Einfach für die Grundlage.
Und klar. Und Alaphilippe ist ja auch früher Crosser gewesen.
Ja.
Und ja, der also ist dadurch auch ein sehr kompletter Rennfahrer geworden. Also wenn man sieht, wie der auch bergunter fährt, das ist schon, gehört zu Crème de la Crème des Pelotons. Und, aber der Sieg völlig, völlig verdient auch. Also der hat die Strade Bianche schon gewonnen und wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass der einfach in der Überform ist momentan.
Und es ist ja auch so, dass, also es ist ja, kommt ja immer mehr raus, dass die Fahrer, die vielleicht auch nicht von Anfang an nur auf dem Rennrad gesessen haben, ne, Sagan, damals Rasmussen und so, dass die Leute, die vielleicht von extern noch kommen, aufgrund ihrer zusätzlichen Qualifikationen im Sinne von entweder motorisch oder Spritzigkeit durch den Crosser oder was auch immer, durchaus sich die Eigenschaften eines normalen Straßenradfahrers dann relativ schnell aneignen können und einfach etwas mehr mitbringen, ne, und dementsprechend auch vielleicht einen kleinen Vorteil haben.
Ja, generell, halt, wenn du in deiner Kindheit irgendwie noch andere Sportarten betreibst, dann ist es natürlich sehr förderlich, wenn du dann erstmal so die Grundmotorik ausbildest halt, also damit du halt gut das Gleichgewicht halten kannst. Und das ist halt alles was beim Radfahren sehr wichtig ist. Also, ja, ich habe da immer dieses klassische Beispiel vor Augen, Yves Lampaert, der früher mal Judoka war. Ja, und der dadurch halt auch, ja, vielleicht sich also
beim ein oder anderen
vielleicht
Sturz
etwas besser abrollen kann.
Ja, genau, das wollte ich, genau den Gedanken hatte ich auch, als du es gesagt hast. Ja. Machen wir dann mal weiter einfach mit diesen Randmeldungen noch, die jetzt natürlich auch zur Bereicherung gehören. Ich gebe ja zu, dass ich ab und zu mal auf der Webseite des Kölner Express, das ist hier sowas wie die etwas gutmütigere Bild-Zeitung. Also die Bild, ich glaube, der Kölner Express ist so ein bisschen wie Bild-Zeitung ohne Politikanspruch und mit weniger Gossip. Und selbst da hat es diese Meldung hingeschafft. Ja, weil ich habe es... selbst da wurde dann gemeldet hier, das Feuer und ich dachte auch wirklich, mein Gott, man kann es auch übertreiben. Also wovon wir reden ist, die Pyrotechnik, die jetzt aus den Stadien verbannt wird zusehends, landet jetzt beim Radsport. Und also, ich weiß nicht, wie du zu Pyrotechnik im Fußballstadion stehst. Ich finde es auf der einen Seite manchmal, wenn man von außen betrachtet, sieht es beeindruckend aus und ich kann dem auch eine gewisse Ästhetik abgewinnen. Ich habe letztens irgendwo in dem Zusammenhang das hast du bestimmt auch gesehen, das ging ziemlich viral, das war so ein Fußballspiel und da fuhr die Mannschaft zum Stadion. Ich weiß gar nicht, in welchem Land das ist. Irgendjemand hat mir das gesagt.
Das war, glaube ich, was du meinst, in St. Petersburg.
Ja, ich hätte jetzt auch auf Russland irgendwo getippt. Und da fuhr diese, das war, glaube ich, die Gästemannschaft und die fuhr so zum Stadion und der letzte Kilometer stand wirklich so ich sag mal, im 2 Meter Abstand jemand mit einem bengalischen Feuer und hat das so, sobald der Bus irgendwie kurze Entfernung davor war, wurde das gezündet und das war halt sehr synchron und der Bus ist dann auch sehr langsam gefahren, ne? Und das fand ich schon ein beeindruckendes Bild. Ich glaube, da kann man auch gar nichts gegen sagen. Aber wo viele Menschen, da war ja auch nichts, was passieren konnte, groß, behaupte ich mal, ne? Also da waren keine Menschen nah, eng beieinander, aber die Dinger sind einfach auch schweinegefährlich. Und das oben auf einem Berg und dann auch noch in der Natur, wo so etwas entstehen kann wie jetzt, nämlich Feuer, hat das für mich keinen Platz.
Ja, und vor allem, was noch dazu kommt, die Fahrer müssen ja durch diesen Rauch durchfahren und den einatmen.
Ja,
das stelle ich mir dann auch nicht so, so ganz angenehm vor.
Weil, ja, das würde ich sogar fast noch vernachlässigen, weil ich glaube, ne, da holt
ja auch also
tief Luft.
Ein hohes Risiko, wenn du halt eine eingeschränkte Sicht im Peloton da nur hast durch den Rauch.
Ja, ja, also Sicht, klar. Ne? Also ich meine das jetzt mit dem Atmen, ne? Du holst vorher tief Luft, gehst du durch und dann, dann geht's. Also unnötig, hört das auf. Also albern, finde ich.
Ja, aber es ist ja schon so fast so eine Tradition. Also in den letzten Jahren war das auch immer, dass an der Capo Berta da Pyrotechnik gezündet wurde. Und ich weiß nicht, ob es immer dieselben Leute sind. Scheinbar schon. Aber ja, gut. Diesmal haben sie damit sogar dieses Feuer da ausgehen lassen und damit einen kleinen Waldbrand verursacht, der offenbar durch einen anbeistehenden Feuerwehrmann im Keim erstickt werden konnte.
Ja, wie ist das? Also das, ich habe nur die Bilder gesehen und Fotos davon und dann dachte ich mir, ah, ihr Pfosten, muss doch nicht sein, muss doch nicht sein. Find ich, also macht mir keinen Spaß zu sehen, um es so rum zu sagen.
Nö, und aus umwelttechnischen Aspekten sicherlich auch nicht so sinnvoll.
Nee, auf gar keinen Fall. Also sich darüber markieren, dass andere Leute eine Kreuzfahrt machen oder hier der Feinstaub in den Städten und dann auf der anderen Seite so ein Ding abfeuern, das ist halt auch sehr bigott. Genauso wie das ganze Silvesterfeuerwerk in dem Zusammenhang. Soll man es Zentrale geben, soll ein Schönes geben, meinetwegen, aber das muss ja nicht sein. Und das, der nächste Punkt, glaube ich, noch, wo ich dann ausnahmsweise auch mal ein bisschen noch sagen kann dazu, mehr zu sagen kann. Du hast es ja immer schon gesagt, ne? Also die Fahrer, die als im Prinzip ja auch ein Schaulaufen veranstalten für die Technik, die an ihren Rädern ist und manchmal da gar nicht so, ja, vielleicht hinterstehen oder doch hinterstehen oder man es nicht genau weiß. John Degenkolb war ziemlich sauer und hat ein bisschen gemotzt und auf sein Rad geschimpft im Nachgang. Beziehungsweise, natürlich hat er nicht auf sein Rad geschimpft, weil das wird der Sponsor ja ungern sehen. Aber richtig happy war er auch nicht.
Na, also ich kann mir vorstellen, dass es da teamintern oder zumindest zwischen Team und Radausstatter richtig geknallt hat, weil ich denke, Dege war stinksauer, dass ihm da bei seinem Einfachkettenblatt am Poggio die Kette runtergefallen ist.
Hm. Wobei, das hat mir jetzt, ich glaube, die Technik, die er da am Rad hat, für diejenigen, die für sich sowas interessieren, das war die neue AXS von SRAM, also jetzt auch, ich will es gar nicht, vom Monat ungefähr vorgestellt. Also das war jetzt auch so im Sinne dessen marketingtechnisch nicht der allergrößte Move. Aber andererseits, die ist jetzt in aller Munde gewesen, ne, und ist, wie gesagt, zu dem damaligen Zeitpunkt ungefähr vorgestellt worden. War halt damals so das heiße Ding. Und nun ja, also, ne, weiß nicht, oder nee, wurde schon länger vorgestellt. Aber weiß man nicht. Also ich hatte es vorher gar nicht mitgekriegt, dass er einfach fährt. Also das habe ich nicht gelesen oder nicht mehr gewusst. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das eigentlich für die Fahrer, die solche Rennen oder Flachen fahren, ich habe mich so ein bisschen in den Kommentaren von dem Artikel von Cycling News umgetan. Da wurde ja auch schon spekuliert, dass das für Paris-Roubaix zum Beispiel auch das perfekte Setup eigentlich wäre. Ne, da springen ja auch gerne mal die Ketten runter. Eigentlich ist
ja, aber ich frage mich dann, wie das bei einem Einfachkettenblatt passieren kann.
Nee, das weiß ich auch nicht. Also das ist mir auch klar, wenn er jetzt irgendwie in dem Moment
zu wenig Spannung drauf oder auf der Kette oder?
Ja, ne, also wahrscheinlich, ich vermute eine ungesunde Mischung aus verschiedenen Faktoren, die es alleine nicht gemacht hätten, aber dann in der Summe vielleicht gemacht hätten. Ne? Irgendwie, keine Ahnung, ich will nicht sagen über einen Gullideckel gefahren oder einen Sprung oder sonst irgendwas gemacht, ne? Ein bisschen Bewegung in der Kette, dann vielleicht in dem Moment auch noch kurz vorher geschalten und ich sag mal so, die Technik, die der da am Rad gehabt hat, die ist ja jetzt nicht irgendwie brandneu, sondern die ist für den Consumer schon vorgestellt. Und ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass manche Fahrer vom Team Katusha damit jetzt schon ein Jahr unterwegs sind, ungefähr. Ne, das ist jetzt also nichts irgendwie, was komplett oder nicht ein ganzes Jahr, aber schon längere Zeit mit unterwegs sind. Und das ist jetzt nichts, was so komplett neu ist. Und ich würde das einfach mal unter vielleicht dann auch Pech verbuchen. Also, ne, passiert halt. Soll nicht passieren.
Hm, aber auf jeden Fall war er dann ja jetzt beim E3-Preis wieder mit zwei Kettenblättern unterwegs.
Ja, aber da, also ich weiß nicht, ob er das wollte. Also er wollte das, klar. Aber da war ja die Argumentation auch, dass die Berge dort einfach steiler sind und dass es nötig wäre, zwei Kettenblätter zu haben. Ja, also ich weiß nicht, ob der Grund dafür darin liegt, dass er einfach, dass ihm da das Kettenblatt runtergesprungen ist, oder ob der Grund dafür einfach ist, dass er ja einfach da auch die Notwendigkeit sah, da mit zwei Kettenblättern zu fahren. Das kann ja auch durchaus sein. Ja. Bin gespannt. Also ich würde meinen Titel als größter Tipper der Welt im Podcast hier zumindest darauf wetten, dass er beim Paris-Roubaix auch mit einem Kettenblatt unterwegs ist.
Hm. Ja, also, aber da werden bestimmt dann noch mehr Leute das nutzen. Also im letzten Jahr war es doch, glaube ich, so, dass Aqua Blue Sport so ein bisschen das Versuchskaninchen im Peloton war, die komplett damit ausgerüstet wurden, oder?
Ja, da würde ich, aber das würde ich ungern vergleichen. Und zwar aus mehreren Gründen. Also bei Aqua Blue war es so ein bisschen auch, also zum einen sind die auf einem komplett anderen System unterwegs, also nicht komplett anders, aber weitgehend auch anders im System unterwegs gewesen. Auf 3T-Rädern, das ja von Anfang an nur eigentlich dafür ausgelegt war, einfach zu fahren und nicht die Option bot, einfach oder zweifach. Ne? Also da war das keine Diskussion, zumindest zu Beginn, fahre ich so oder so. Und ich meine auch, dass die Komponenten nicht alle nur zu 100% von SRAM kamen, sondern auch teilweise von 3T. Also das war so eine ganz gute Mischung. In dem Fall jetzt hier Entschuldigung, ich muss da kurz abhusten oder mich räuspern. In dem Fall war das ja so, dass das wirklich eine Anfang des Jahres oder im Frühjahr vorgestellte komplette Gruppe von SRAM ist, die diese Möglichkeit bietet, auch gerade fürs Zeitfahren. Ich meine, Toni Martin ist ja schon mal so manchen Zeitfahren auch mit einfach unterwegs gewesen. Ne? Also das ist ja jetzt auch nichts ganz Neues. Aber dieses ganze System von SRAM ist halt sehr aufeinander abgestimmt, ne? Und hat zum Beispiel dann auch ein zehnfach Ritzel als kleinstes, nicht das Elffach und eine ganz andere Übersetzung bei den Zweifachblättern. Ne, also du hast nicht mehr die 53-11, sondern hast dann, ich glaube, in der eine 50-10, ich weiß jetzt nicht, wie bei den Profis, ob die da nochmal was Größeres haben, eine 52-10 oder so. Also das ist schon alles sehr viel mehr aufeinander abgestimmt und durchdachter und aus einem Guss, als es in der vergangenen Jahr war. Und ich kann mir vorstellen, also dass bei vielen flachen Rennen jetzt die Vorteile des Einfachsantriebs da auch genutzt werden von den Fahrern. Also ich würde echt drauf wetten, jetzt bei diesen Ardennen-Klassikern, wie jetzt Flandern-Rundfahrt, bei den Geschichten wird das vielleicht nicht so zum Tragen kommen. Aber bei den flachen, also jetzt Paris-Roubaix zum Beispiel, bin ich eigentlich sehr davon überzeugt, dass sie im Einfachantrieb fahren. Weil eigentlich kann er, also es hat ja eigentlich nur Vorteile, wenn man mit dem
Ich stelle mir das nur schwierig vor, zum einen mit der Kettenlänge dann und dann mit der richtigen Spannung, weil bei Paris-Roubaix hast du halt eine extreme Belastung auch darauf, also du musst ja sehr flexibel sein, weil es ja ständig also hin und her springt die Kette.
Ja, aber das hast du ja bei Schaltwerk. Also und du hast ja die Kettenlänge, muss ja bei einem Zweifachantrieb, muss ja noch mehr an Variabilität bieten.
Ja, also dann klar, das stimmt, aber da erstmal Erfahrungswerte zu haben und das richtig einzustellen bei einem Einfachantrieb, man auch erstmal im Rennbetrieb ausprobieren.
Ja, aber ich bin da, also ich glaube zum einen, dass wir es im Training mehr als ausreichend getestet haben.
Aber Training ist ja nicht Rennen.
Ja, das stimmt auch, aber ich glaube vom Technischen, also die Spannung der Kette, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich zumindest mal einen Tag auf so einem Einfachrad gesessen habe. Und die Vorteile deswegen vielleicht so eher, ne, du brauchst dir auch keine Gedanken mehr machen mit Schalten. Ich meine, die Profis werden wahrscheinlich eh so internalisiert haben, dass die da nicht mehr groß nachdenken müssen. Ne? Aber dass du jetzt überlegst, schalte ich jetzt noch einen Gang kleiner oder wechsle ich vorne das Blatt? Alleine diese Entscheidung, die man ja ab und zu, auch du ja, ne, gezwungenermaßen zwischendurch mal treffst und treffen musst. Alleine, dass das wegfällt, ne, erleichtert dir das ungemein. Also vertrau mir. Also ich glaube, das wird noch deutlich öfter, werden wir das in diesem Frühjahr sehen. Und vielleicht auch sogar bei den großen Grand Touren, bei so Flachetappen und so weiter.
Wir werden mal ein Auge drauf werfen, ob John Degenkolb da bei Paris-Roubaix damit unterwegs ist.
Also ich wette meinen Titel darauf. Da bin ich ganz völlig frei von Zweifeln.
Vielleicht ist er bis dann ja nicht mehr verärgert.
Ja, da wird der Sponsor, also der Sponsor wird schon dafür sorgen, dass er nicht genug verärgert, dass er ausreichend wenig verärgert ist, um es so rum zu formulieren. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Jetzt wird es langsam dunkel. Ich muss mir hier mal ein Licht anmachen, das ist ja völlig ungewohnt. Ja, das war Milan Sanremo. Aber das war ja nicht das letzte Rennen, obwohl es jetzt bis jetzt so wahrscheinlich das Wichtigste war. In anderen Ländern wurde auch gefahren. Andere Nationen haben auch ihre Rennen und das ist auch gut so. Und dann gehen wir doch mal ins, ja, in dein, ich sag jetzt mal, du warst jetzt im Trainingslager da, du hast da gelebt, in deine zweite Heimat, nach Spanien. Katalonien-Rundfahrt. Irgendwie in meiner Wahrnehmung Katalonien-Rundfahrt. Eine Rundfahrt, die immer mehr an Bedeutung zunimmt. Kannst du das, ist das nur mein Eindruck oder stimmt das? Und wenn ja, warum?
Ja, also die Katalonien-Rundfahrt ist ja, glaube ich, nach dem Giro d'Italia und der Tour de France das älteste Mehretappenrennen der Welt, seit 1911 ausgetragen. Und ich glaube, im nächsten Jahr steht dann auch die 100. Austragung an und von daher sehr, sehr traditionelles Rennen, aber auch ja für die Fahrer sehr einladend, weil du unterschiedliche Profile hast, also nicht nur Flachetappen oder Bergetappen, sondern eine gute Mischung aus allem. Das Wetter ist in der Regel gut und ja, auch die Straßen da in Katalonien sind einigermaßen annehmbar.
Ja, Katalonien ist ja so ein bisschen auch der, wie in Italien der Norden, in Spanien so ein bisschen, ja, kann man schon sagen, oder? Der etwas wohlhabendere Teil des Landes und daher auch immer ab und an diese Abspaltungstendenzen. Tja, unschön, aber nun mal, so ist es halt. Sollen wir jede Etappe durchgehen oder so ein bisschen
grob gesagt, oben? Also die erste Etappe, das war fast schon zu erwarten, dass Thomas de Gent da mal wieder seine Show abzieht. Ja. Da hat es, glaube ich, war es im letzten oder im vorletzten Jahr bei der Katalonien-Rundfahrt schon mal so gemacht, dass er mit einem Ausreißversuch auf einer Etappe einfach das komplette Feld kaputt fährt. Und ich glaube, er ist sogar, habe ich gelesen, in diesem Jahr mit so einer Art Einteiler an den Start gegangen bei dieser Etappe, weil er sich genau die rausgesucht hatte.
Also mit einem quasi Zeitfahranzug.
Genau.
Aber so ein bisschen war das auch schon in den letzten Jahren, ne? so im Kommen, sag ich mal, ne? Dass sich Fahrer da noch einen kleinen aerodynamischen Vorteil von erhofft haben.
Aber toll, ja. Was der da gemacht hat. Also gleich am ersten Berg dann attackiert, den Rest der Spitzengruppe einfach stehen gelassen und auch das Feld, obwohl die hinten, keine Ahnung, mit 5, 6 Mann nachgefahren sind, aber einfach zu spät hat er dann auf Distanz halten können und irgendwann haben die halt gesehen, wir kommen da nicht mehr ran. Und ja, somit war der Etappensieg seiner und er hat damit natürlich dann am ersten Tag gleich sämtliche Wertungstrikots erstmal abgeräumt.
Ja, erstmal, was du hast, hast du, ne? Das kann ja auch keiner mehr nehmen. Gesunde Einstellung, wie ich finde. Und aus deutscher Sicht natürlich auch sehr, sehr, sehr erfreulich, dass Michael Matthews, André Greipel, wen haben wir noch, Egan Bernal und so weiter und so fort, alle das Nachsehen hatten gegenüber Maximilian Schachmann vom Team Bora Hans Grohe.
Ja gut, die Taktik kann man ein bisschen in Frage stellen, dass er auf den letzten Kilometern da für 4 Sekunden und eine Bonifikation noch so viel Aufwand betrieben hat, aber auch da hat man schon gesehen, dass die Form recht gut ist.
Ja. Ja, aber auch da, ne, was du hast, kann dir keiner mehr nehmen. Zweite Etappe ging es dann schon, ja, im Prinzip, ich will nicht sagen, eine Kopie wäre falsch, aber auch wieder so eine Etappe mit, die eher so an Ardennen-Klassikern, würde ich sagen, erinnert. So ein paar Spitzen, ja. Und nicht so richtig Berg.
Aber schon noch was für so hügelfeste Sprinter. Und an dem Tag haben die sich da auch die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Ja. Weil sowas wie am ersten Tag mit Thomas de Gent, haben sie sich gesagt, das passiert uns nicht nochmal. Und ja, Michael Matthews, der, glaube ich, dann jetzt wieder zurückgekommen ist nach seinem Aussetzen, was er noch vorher machen musste, hat dann im Sprint gewonnen.
Ja, und war dann auch der zweite Sieg für das Team Sunweb. Ne? Also sie hatten vorher nochmal bei einem kleinen Rennen irgendwo in Belgien, glaube ich, einmal gewonnen. Aber das war jetzt so, ich sag mal, der erste größere Sieg von Michael Matthews in dieser Saison fürs Team Sunweb. Sehr erfreulich. Und noch ein Fahrer, den man jetzt eigentlich ganz mag und Sympathien entgegenbringen kann, wie ich finde. Erinnere ich da was falsch oder nö, ne? Ist noch nie negativ irgendwie aufgefallen. Sympathischer Kerl.
Nö, im Prinzip nicht.
Nö, ne? Also ich tue nicht, dass ich ihn jetzt wieder mal verwechsle mit irgendjemandem, der schon mehrfach rumgepöbelt und geprügelt hat. Nächste Etappe, Etappe Nummer 3 ging dann.
Ja, da kamen dann jetzt zwei Berge an.
Ich wollte mal ansagen, wie es heißt, damit ich mir in Spanisch mich blamiere. Wir sind in Spanien.
Katalonien.
Katalonien, Entschuldigung. Ja, Katalan kann ich nicht. Es ging zum Falter. Falter 2000. Klingt wie ein Disco 90er-Song. Falter 2000. Anlauf genommen und hoch ging's, würde ich sagen.
Ja, das war schon mal eine richtig, richtig harte Bergankunft und man hatte spekuliert, ob Thomas de Genta das Trikot verteidigen kann. Zwischendrin sah es nicht so aus, weil Sky da Alarm gemacht hat. Und er hat es zum Schluss dann aber doch noch um 27 Sekunden tatsächlich gerettet. Aber was da vorne abging, das war halt schon krass, wie sich dann Quintana, Bernal, Dan Martin, Adam Yates und Miguel Angel Lopez da duelliert haben.
Mhm. Das
hat richtig Spaß gemacht, dazu zu gucken.
Grand Tour würdig gewesen, auch was ich gelesen habe. Ne? Also ist das der Quintana, den wir kennen aus den vergangenen Jahren? Oder gibt es da noch einen dritten Bruder, der irgendwo aus der Kiste gekommen ist, der bisher dato versteckt war? Was ist da los? Also ich bin ja nur positiv überrascht, dass das nicht mehr der zaudernde, abwartende Quintana ist.
Ja, vielleicht liegt es auch an diesem Trainerwechsel, den wir schon mal angesprochen haben, dass er jetzt von Michele Bartoli betreut wird. Aber ja, also vielleicht wird in diesem Jahr dieser Sueño Amarillo, also der gelbe Traum, endlich wahr von Quintana. War an dem Tag, ja, Bernal und Quintana, die sich da als die stärksten erwiesen hatten, eigentlich, Yates, der war zwischendrin auch abgehängt. Das war schon allererste Sahne, wie die sich duelliert haben. Das hat schon richtig Spaß gemacht, dazu zu gucken.
Und was ich ja auch, was hält man denn von einem Froome?
Ja, also das
ich
ist auch
ich
noch so
jetzt
eine
nur,
Sache,
ich jetzt
die wir
nur
ansprechen müssen.
Gelesen und wenig gesehen, wenn er mal nur so ausschnittshaft. Was sagst du mir über meinen Chris?
Bezeichnend fand ich ja am ersten Tag, als Chris Froome dann, ich weiß, glaube ich, war es am ersten oder am zweiten Tag, Chris Froome gestürzt war, ich glaube am zweiten Tag, dass kein einziger Helfer zurückgepfiffen wurde.
Ja, also im Prinzip wusste man zu dem Zeitpunkt schon, hier wird für Bernal gefahren und für niemand anderen sonst.
Ja, und das ist ja im Prinzip schon, ich will nicht sagen, eine Meuterei gegen den Kapitän, aber.
Nein. Also vielleicht auch gar nicht, vielleicht im Gegenteil.
Naja, also es wurde so verkauft von dem Team nach außen, dass Froome selbst gesagt hat, nein, bitte keinen zurückstellen, ich fahre sowieso mein Tempo hier und wir brauchen die alle vorne.
Ja, also vielleicht ist Froome auch gar nicht der Kapitän, vielleicht war von vornherein.
Ja, das war klar von vornherein, dass er nicht der Kapitän war, aber selbst wenn du, stell dir das mal vor, zu Zeiten eines Miguel Indurain oder eines Bernard Hinault, wenn die einen schlechten Tag hatten, dass dann da kein Helfer dabei wäre, da wäre hinterher aber im Teambus der Teufel los gewesen.
Ja, aber das, Moment, also ich werte das alles positiv, das kann man doch auch einem Froome mal positiv auslegen, dass man sagt, okay, er weiß, dass er in schlechter Form ist, ja, er weiß, dass er hier nichts reißen kann, er weiß, dass er maximal als Taxifahrer noch unterwegs ist, warum ihm dann hinterher, warum ihm nicht auch zum Kompliment oder zum also ihn dafür Anerkennung entgegenbringen, dass er sagt, alles klar, gute Eigenschaft von ihm.
Naja, aber ich finde, keine Ahnung, man hätte ihm ja ruhig ein, zwei Leute abstellen können. Also so Christian Knees, das hätte denen ja wahrscheinlich nicht wehgetan, wenn der jetzt hinten bei Froome geblieben wäre.
Nee, das hätte keinem von denen wehgetan, ne? Aber so als Zeichen, als Zeichen gegenüber Bernal sozusagen, alles klar, du bist unser Kapitän, wir fahren für dich und so grundsätzlich finde ich das gut. Und ich fände auch gut, wenn man Froome das positiv.
Ja, aber es ist für ihn, finde ich, so diese ganze Saison bislang eigentlich ein Spießrutenlaufen, weil er fährt da hinterher bei der Rundfahrt jetzt auch nur, ist er dann immer ganz hinten reingekommen und am Ende war in der Gesamtabrechnung dann 94. mit einer Stunde 18 Rückstand auf den Sieger und das als vierfacher Tour de France Sieger, da kann man dann schon einige Fragezeichen hinter der Form setzen.
Total. Aber andererseits, ne, würde ich mir auch sagen, okay, als vierfacher Tour de France-Sieger habe ich vielleicht auch das Selbstbewusstsein und mittlerweile das Vertrauen oder das Wissen um meiner selbst, ob ich das jetzt schaffe oder nicht. Und noch besser, wenn er schon von sich selber irgendwie den Eindruck hat, dass das dieses Jahr nichts wird, dann zu sagen, alles klar, dann wartet er auch nicht.
Aber das macht er nicht. Also ich möchte nur mal gerne wissen, was da jetzt intern bei Team Sky so passiert.
Ja, klar.
Wie man da jetzt vielleicht eventuell schon in Richtung Tour de France denkt. Und ja, also ich glaube, das könnte in diesem Jahr viel eher ein Problem werden mit Thomas und Froome und dann vielleicht noch einem Bernal, der zwar schon den Giro gefahren hat, aber vielleicht auch da so auf eigene Ambitionen ein bisschen schielt bei der Tour de France, da diese drei Tenöre unter einen Hut zu bringen.
Ach, ihr seht das alles so negativ. Ich bin ja ganz bunt. Ihr seid so negativ und das Ärger. Nee, die werden sich alle drei gut verstehen. Die trinken am Samstag auch mal hier irgendwo ein Käffchen zusammen bei einer Kuchenrunde und so. Das wird alles super. Da bin ich ganz sicher. Alles easy, alles entspannt. Etappe Nummer 3 waren wir stehen geblieben, als ich den Froome-Einwurf machte. Wie du schon sagst, Adam Yates ist wieder rangefahren und hat das Ding am Ende des Tages gewonnen. Weiter De Gendt noch ganz vorne, blieben noch die Etappen 4 auch hügelig.
Und ja, 4 war auch eine Bergankunft, eine schwierige. Ja,
aber auch mit ordentlich Hügeln davor, ne? Also das kann man
und da, ja, war vielleicht mal so das Beispiel, war, dass nicht immer unbedingt der stärkste Fahrer gewinnt, aber der cleverste, der am couragiertesten ist, weil Miguel Angel Lopez war vielleicht nicht der stärkste, aber hat einen taktisch günstigen Moment ausgenutzt, ist weggefahren und hat dann voll durchgezogen als einziger der Favoriten bis zum Ziel. Und hinten, die haben sich so ein bisschen belauert, also Adam Yates, Quintana, Bernal, die haben es an dem Tag, finde ich, ein bisschen verpokert und ja, das hat am Ende dann den Ausschlag für Miguel Angel Lopez gegeben.
Und Thomas De Gendt hat wahrscheinlich zumindest bis zu diesem Saisontag den Preis für den größten Absturz eines Manns im Niedertrikot bekommen. Denn er ist von Platz 1 auf Platz 30 abgerutscht. Wo ich sagen muss, da hat er sich in den Tagen vorher wirklich ordentlich verausgabt. Miguel Angel Lopez hat dann auch an dem Tag das Niedertrikot natürlich übernommen, möchte man sagen. Ja, und dann ging es weiter, ne, Etappe Nummer 5 war dann wieder eher was für die schnellen Leute am Ende. Ja, und da kann man sagen, Glückwunsch, Herr Schachmann. Die Dame am richtigen Moment gezogen.
Ja, Maximilian Schachmann war eine Ausreißergruppe mit vorne. Und ich glaube, Amador aus der Movistar-Mannschaft war noch mit dabei, unter anderem, wollte aber gar nicht so recht da mitfahren und dann hat Maximilian Schachmann dieses Ding einfach in bester Jens-Vogt-Manier zu Ende gefahren. Hat natürlich auch ein bisschen davon profitiert, also er hat die anderen Mitausreißer an der letzten Welle stehen lassen und hat dann aber auch davon profitiert, dass hinten bei der Verfolgungsjagd das Team Sunweb sich da abgeräumt hat und ich glaube Keldermann war es dann, der da gestürzt war. Das hat natürlich hinten die Aktion ziemlich gestört und dadurch hat Maximilian Schachmann die entscheidenden Sekunden gewonnen und konnte da als Ausreißer einen ganz, ganz großen Cup feiern.
Ja, und das muss man, ne? Also ich sage ja immer, ne, egal wie man gewonnen, also nicht egal wie man gewonnen hat, aber wenn man so gewonnen hat, ne, ob auch wenn ein bisschen Glück dazu kam, dass die Nachwehrarbeit gestört wurde, auch das muss man trotzdem machen. Michael Matthews hat dann den Sprint der Nachfolgenden gewonnen. Phil Bauhaus noch auf Platz 6, was vielleicht noch eine Erwähnung wert wäre. Aber auch da wieder, ne, Quintana im Vergleich zu den anderen Mitfavoriten immer noch eine kleine Ecke vorn. Und na gut, 2 Plätze vor Lopez, das ist jetzt auch nicht der Rede wert. Aber am Gesamtklassement hat sich dadurch auf den ersten 10 Rängen nichts getan. Am nächsten Tag, ich will nicht sagen Duplizität der Ereignisse, aber auch wieder so eine Ankunft. Ich glaube, ein bisschen hoch ging es am Ende, aber sonst auch eher flach vorher. Und da
noch leichter Bergaufsprint und am Ende wirklich Phil Bauhaus nicht mehr um Reifenbreite von Michael Matthews geschlagen. Also die beiden kamen eigentlich, ja, musste das Fotofinish entscheiden. Also keiner von beiden wusste, wer jetzt gewonnen hat.
Aber Matthews dann am Ende mit dem zweiten Sieg bei der Katalonien-Rundfahrt vorne und hat sich damit dann auch das Punktetrikot geholt. Ja, zweimal gewonnen, einmal Zweiter. Irgendwie auch zurecht. Also ein schneller Mann und gut unterwegs dort. Und dann kam am letzten Tag dann, ich glaube auch traditionell, ne, immer dieser Rundkurs in Barcelona, der gefahren wird, der auch damals bei der Vuelta, glaube ich, gefahren wurde, kann das sein?
Ja, ist also
oder zumindest in Teilen.
Diesem, wie soll man sagen, Olympiagelände hätte ich fast gesagt, auch um diesen, über diesen Montjuic.
Genau. Ist das da, wo ich auch war, wo dieser Hochsprungturm, nicht Hochsprung, wie heißt das, Wasserturm, hier Wasser, Wasserspringen, wie heißt das? Kunstturmspringen, wie heißt das denn? Turmspringen, genau. Ist das das? Weißt du das durch Zufall?
Nee, weiß ich nicht.
Das ist nämlich eine fantastische Aussicht, da war ich nämlich damals mal irgendwann 1000 und hab da von aus siehst du so wunderlich die Stadt. Wenn ihr wissen wollt, was das ist, das, ich glaube das Musikvideo von, es wurde mal ein Musikvideo von Kylie Minogue da gedreht. Und da kann man so wunderschön auf die Stadt runtergucken. Aber ansonsten ist dieses ganze Olympiagelände, wie ich finde, also das letzte Mal, als ich da war, wird es schon so ein bisschen runtergerockt. Alles. Was auch sehr, das Stadion wird doch, glaube ich, gar nicht genutzt. Schade. Naja, zum Back hier zum Rennen. Ja, Rundkurs, der dann am Ende auch von den schnellen
Leuten. Der hat es in sich, ja. Also der wurde, glaube ich, wie oft? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Runden auf diesem Circuit am Ende rund durch um dieses Olympiagelände und ja, Davide Formolo hat das was Ähnliches vollbracht wie Maximilian Schachmann. Der konnte sich gegen die heranstürmenden Verfolger um 51 Sekunden behaupten, aber dahinter hat es dann erst Quintana mit einer Attacke von weit weg, 40 Kilometer vom Ziel, versucht, da noch das Blatt zu wenden im Gesamtklassement. Es ist ihm nicht gelungen und dann haben es die Yates-Zwillinge im Doppelpack versucht.
Ja, auch wieder, wie sagt man, etwas, wo man sich wünscht, dass das diese Saison öfter passieren wird. Ne? Also es kann ja nur eine Bereicherung sein und so für die ganzen, für die folgenden Rennen.
Ja, aber wenn man das mal so durchguckt, also diese Aktion der Yates-Zwillinge ist dann am Ende zum Scheitern verurteilt gewesen, weil dann doch, ja, Miguel Angel Lopez zu viele Alliierte gefunden hat, soll man so sagen, hinten, um das Loch wieder zuzufahren nach vorne. Aber ja, wenn man das mal so sieht, wer da jetzt vorne im Klassement gelandet ist, dann ist es doch sehr schon fast schade, dass so wenige von denen die Tour de France als Hauptziel anpeilen. Also ein Miguel Angel Lopez wird den Giro fahren, Bernal wird den Giro fahren, ein Simon Yates wird den Giro fahren. Ja, also
aber,
nicht so viel über.
Aber eine schöne Giro ist doch auch toll. Also,
ja, aber ich denke, bei vielen Radsportfans besteht ja immer der Wunsch, dass die Sky-Mannschaft oder Ineos, wie sie dann heißt, bei der Tour de France mal herausgefordert wird.
Ja, aber ich freue mich ja, ne, also man muss dann aber auch vielleicht deren Sicht verstehen, dass die sagen, okay, ne, da habe ich vielleicht weniger eine Chance und dann fahre ich halt dann doch lieber dann fahre ich doch lieber den Giro irgendwie, ne? Also ich finde auch schön, dass der Giro dann die Aufmerksamkeit der Fahrer bekommt, die er verdient hat.
Insofern, ja, also ich freue mich ja umso mehr, weil ich selbst dann auch an der Strecke bin. Aber ja gut, ich denke, viele, also so, na so mal so sagen, Leute, die den Radsport nur auf die Tour de France verfolgen, die werden dann vielleicht ein bisschen enttäuscht sein.
Kennst du solche Leute? Ich nicht.
Aber einer, der vielleicht bei der Tour de France unbedingt ganz vorne mitmischen will und der jetzt auch so ein ähnliches Schicksal bei den letzten Rundfahrten erlitten hat wie Chris Froome, ist Richie Porte, der auch jetzt bei der Katalonien-Rundfahrt, glaube ich, von einer Krankheit oder so zurückkam und auch nur hinten rumgefahren ist.
Ja, ja, und wen haben wir noch? Wir hatten noch hier etwas eingezogen. Stürze, genau, das noch, die Stürze. Die es da in Barcelona gab, also nicht gerade wenige.
Um das Sportliche noch abzuschließen, am Ende dann die Rundfahrt gewonnen von Miguel Angel Lopez vor Adam Yates 14 Sekunden und dann Bernal mit 17 Sekunden Rückstand. Ja, die Stürze, die du ansprichst, also es gab einen richtig schweren Massensturz, betroffen davon unter anderem, ja, leider wieder Simon Geschke, der sich dann das Schlüsselbein gebrochen hat,
nachdem er jetzt erst beim ersten großen Rennen, wo er wieder mit am Start war.
Na, hatte sich ja zuvor den Ellbogen rechts gebrochen, jetzt glaube ich rechts das Schlüsselbein schon wieder. Das ist wirklich extrem bitter, ja. Und aber auch Romain Bardet war involviert, der sich, soweit ich das weiß, da an den Rippen verletzt hat.
Genau.
Und ja, kleine Geschichte am Rande noch. Denn Martin hat gepostet, dass ihm bei diesem Sturz sein SRM-Gerät geklaut wurde, genau gleich wie Romo Buddy.
War es nicht der Garmin?
Ja, auf jeden Fall sein Fahrradcomputer.
Ja, genau. Aber das fand ich noch nicht mal das Lustige. Weißt du, was ich das Lustige daran fand? Also was heißt lustig? Das ist natürlich überhaupt nicht lustig. Er hat ja in diesem Tweet oder in der Meldung darum gebeten, dass man ihm wenigstens die Daten schicken soll. Das fand ich ganz, ganz putzig, weil SRM ist natürlich jetzt sehr, sehr, sehr teuer. Also ne, da bezahlst du ja auch mal ein paar Steine für. Ein Garmin würden sie wahrscheinlich vom Sponsor nochmal schnell zugesiegt bekommen. Aber dass ihm die Trainingsdaten so wichtig waren, das fand ich auf eine gewisse Art sehr sympathisch. Also coole Reaktion jedenfalls. Also, ne, das.
Ja, aber so doof das vielleicht auch für den Martin klingen mag, also wäre vielleicht mal ganz spannend, da seine Powerfiles zu sehen.
Ach du, ich weiß nicht, ne, wie jetzt den Martin damit umgeht, ne, aber du kannst ja schon bei manchen Fahrern laden die das ja auch hoch und da machen die
ja schon, aber auch nicht bei allen Rennen und viele tun da auch so eine Geheimniskrämerei drum. Also würde mir da auch mehr Transparenz wünschen. War es nicht Tom Dumoulin, der als erster der großen Klassementsfahrer mal von der letzten, vom Giro, glaube ich, seine Daten veröffentlicht hatte sogar?
Ja, ja, ja. Ja, also ne, man muss das ja vielleicht auch nicht unbedingt während des Rennens machen. Ne? Also du musst ja nicht irgendwie abends die als erstes deine Daten öffentlich da preisgeben, damit die Konkurrenz auch vielleicht weiß, wie du drauf bist. Aber so nach einer Grand Tour das da veröffentlichen und zu sagen, ey, guck mal hier, mag Gründe geben, das nicht zu tun. Muss jeder am Ende des Tages für sich selber entscheiden.
Na, aber ich glaube, auf lange Sicht wird das irgendwie kommen, dass dann auch live im TV, also interaktiv, der Zuschauer dann die Wattdaten jedes Fahrers ansteuern kann.
Ja doch, das glaube ich auch. Und würde ich jetzt aus Fahrersicht auch kein größeres Problem sehen.
Naja, das ist dann natürlich schon vielleicht ein kleiner Nachteil, wenn dann der Teamchef des gegnerischen Teams sehen kann, okay, der ist gerade jetzt bei der und der Wattzahl, mehr kann der ja gar nicht fahren.
Du meinst, dass dadurch die Pokerei noch größer wird?
Ja, oder halt einfach ein Team gezielt da eine Schwäche ausnutzen kann.
Ja, aber vielleicht mache ich dadurch, dass ich in dem, ne, das ist jetzt ganz, ganz große, ganz weite, tiefe Spekulation, aber vielleicht mache ich auch dadurch, dass ich in dem Moment einfach wirklich bewusst ein bisschen weniger Watt trete, bereite ich quasi den Angriff der anderen vor, weiß aber schon vor denen, dass ich jetzt angreife und so weiter und so fort. Was es befeuern würde, wäre wahrscheinlich wieder den Teamfunk. Ne? Dann werden die Fahrer wieder, dann sind sie ja nicht nur selbst gesteuert, nicht nur, also ne, steuern sie sich nicht nur selber, sondern werden ja jetzt, ne, fühlen sich ja jetzt auch noch, steuern sich ja gegenseitig dann auch noch und ich fände es schöner, wenn das nicht gezeigt wird, glaube ich, und aber hinterher veröffentlicht für die Leute, die sich wirklich dafür sehr interessieren und sich da unbedingt durch Datenmengen wühlen wollen, dass sie das zumindest können, wenn sie den Wunsch da hegen.
Also, ja, aber apropos Sachen einkassieren oder in dem Fall verschenken, ich fand so diese Geste von Egan Bernal ganz toll, der auf der, glaube ich, vorletzten Etappe war es, ist ihm jemand ins Hinterrad gefahren und dann war seine Schaltung kaputt und er musste die letzten Meter sein Rad ins Ziel tragen, also was ja zulässig ist, und dann hat er da einfach sein Bidon aus dem Käfig genommen und dem einen Zuschauer in die Hand gedrückt und der hat sich natürlich tierisch gefreut.
Ja, also ich komme auch nicht umhin zu glauben, dass das ein sympathischer Kerl ist.
Ja klar, also ich finde das auch so, wie der sich gibt, und das ist alles noch nicht so, wie soll man sagen,
so Profi
ferngesteuert.
Ja, und so, ja genau, und so abgezockt ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber zu abgebrüht auch nicht, das hat alles so eine komplett negative Konnotation, aber so, als wenn der zumindest sich jeden Tag noch ein bisschen darüber freuen oder wundern würde, was da passiert. Aber nee, das auch nicht, dafür ist er schon zu gut, aber so fällt mir schwer, die richtige Formulierung zu finden, aber als, ne, also als käme das so nicht wirklich ab, berechnend, ne, als wäre der noch so ein bisschen mir fällt noch das richtige Wort dafür ein heute, hoffe ich mal.
Ja, also wer ein bisschen Spanisch kann, dem kann ich immer nur empfehlen, also dessen YouTube-Kanal zu folgen. Der wird von seiner Freundin, das ist glaube ich, betrieben, und die machen da immer ganz lustige Sachen auch.
Okay. Ja, habe ich noch nicht verfolgt. Ich bin aber, ja, YouTube ist auch irgendwie nicht mein Medium, aber das ist ja nicht schlimm. Auch noch, ne, deswegen hatte ich eben schon den Begriff des Taxifahrers in den Raum geworfen. Eins der wahrscheinlich von der Katalonien-Rundfahrt meist benutztesten Bilder und gesehensten Bildern war natürlich auch das Bild, wie Chris Froome Bernal ins Ziel fährt, er bei ihm auf dem Lenker sitzt. Und schön fand ich da drunter, irgendeiner hatte den unter diesem, wie soll man sagen, unter dem Bild gepostet dann, mein Sohn, eines Tages wird das alles dir gehören. Das fand ich als, fand ich genau richtig in dem Zusammenhang. Hallo?
Ja.
Ja, achso, da bist du da. Ja, dann können wir doch eigentlich
ja, was vielleicht noch eine ganz lustige Aktion war, so, also wir haben ja in der Vergangenheit auch so viel über diese Ehrendamen diskutiert, ob das so sinnvoll ist. Da haben sich die Organisatoren der Katalonien-Rundfahrt da wirklich mal was recht Lustiges einfallen. Also die haben da einfach, na, wie soll man sagen, jemanden in so einem Kostüm auftreten lassen.
Ja, aber weißt du oder wusstest du, wen die damit darstellen sollte? Das war mir überhaupt nicht klar. Also, ne, das wirkt auf mich jetzt wie so eine, Entschuldigung, Lokalkolorit, aber, ne, also wir haben ja im Karneval hier mehr als genug Figuren, die irgendwie so auf so einem Wagen dann stehen, ne? Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber die stellen ja meistens dann irgendeine Person irgendwie verballhornt dar. Das war mir aber in dem Moment da überhaupt nicht klar, wer das gewesen sein sollte oder wer das sein sollte.
Nö, also ich weiß jetzt auch nicht, wer, also, das jetzt da sein sollte, also, aber Michael Matthews, der hat auch sehr verdutzt dann reingeschaut, wusste wahrscheinlich auch nicht, wer jetzt da diese Dame ist. Wir werden es an der Stelle verlinken. Ja, aber gut.
Okay,
ich mich dachte, hat das Ganze so ein bisschen auch damit an die Aktion erinnert. Was ich kann sich daran erinnern, als bei der Tour de France bei Garmin fehlte doch damals ein Fahrer, der war auf der vorletzten Etappe ausgeschieden und den hatte dann einfach Jonathan Waters als Pappfigur mit aufs Podium
gebracht. Ja, stimmt, ja, ja. Nee, ja, ich fand das eigentlich ganz nett. Ich dachte nur, vielleicht hättest du durch Zufall irgendwo mitbekommen, was diese Aktion im Sinne von, wen sollte sie darstellen? Hätte ja sein können, dass das irgendwie so die, keine Ahnung, die Regierungspräsidentin oder weiß der Geier, was, wer da welche Position oder welchen Job hat. Ich dachte mir, vielleicht ist das sowas, was ich dann nur nicht mitbekommen habe. Aber ja, fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Also fand ich, ist mal was anderes, ne? Und die sind vielleicht dann auch unterschwellig ein bisschen, ne? Also vielleicht, ich fand gut, dass man mal drüber nachdenkt, wie man sowas anders gestalten kann, vielleicht auch, ne? Oder dass das jetzt nicht immer die 20-jährige Dorfschönheit sein muss, sondern vielleicht auch mal.
Naja, vielleicht fährt die Tour de France ja irgendwann mal wieder in Disneyland vorbei.
Ja, also Minimaus kann ich mir gut vorstellen und dann hätte nicht nur ich, sondern auch meine Kleine was zu gucken. Wäre doch toll. Haben alle was von. Aber stimmt. Wann war das nochmal? War da nicht ein Zeitfahren im Disneyland?
Das war 1997.
Ja. Aber da war ein Zeitfahren, oder? Das hat das noch. Also ich glaube, da müsste ich auf jeden Fall, also das könnte ich nicht verhindern, dass ich dann dahin fahren würde. ins Disneyland, wenn das da wäre. Also großer Spaß. Ja, Katalonien-Rundfahrt. Haken dran, schöne Rundfahrt, schönes Ergebnis auch und toller Sport und ja, kann man so lassen. Nächstes Jahr gerne wieder genau so. Mit Angriff, Attacke und gutem Ausgehen für alle. Als nächstes auf dem Programm haben wir dann, ja, gehen wir mal, ich sag mal, fliegen wir von Barcelona aus ein bisschen Richtung Norden, Richtung Belgien dort. Ich sag mal, da wird jetzt in den nächsten Tagen und Wochen die Musik abgehen, die Musik spielen, ja, was auch immer, irgendwas mit Musik ist in Belgien immer der Fall. Und dort gab es die drei Tage von, wie heißt das, drei Tage von Brügge Panne?
Früher hieß das Rennen Drie Dachse de Panne.
Ja, genau.
Aber jetzt ist es nur noch ein Dachs und der ist von Brügge nach de Panne. Also das Rennen wurde früher als Etappenrennen ausgetragen und ja, in diesem Jahr als Eintagesrennen.
Okay, ich glaube, dann habe ich mich, ich habe mich hier verklickt. Ich Idiot. Ja, also Belgien, das Wetter wird nicht mehr so gut sein wie in Italien, aber nichtsdestotrotz immer noch irgendwie die gleichen Leute vorne. Und flaches Rennen, typisch belgisches Wetter. Obwohl das war, wann war das? Und zwar am
Nö, also das Wetter war ja.
Das Wetter war gut in den letzten Tagen, ne? Was erzähle ich denn hier?
Noch da.
27. Also. März, da war noch alles okay, da war die Welt noch in Ordnung.
Ja, und was nur ein bisschen Probleme bereitet hatte, war dieses Finale mit so ein, zwei Engstellen, wo es dann auch zu Stürzen kam und dann dementsprechend auch ja eine Selektion mehr oder weniger unfreiwillig stattfand. Und ja, die Sprinter waren dann am Ende vorne. Dylan Groenewegen gewinnt das Ding am Ende. Marcel Kittel beispielsweise, der hatte da auch den Postabgang in die erste Gruppe geschafft, aber am Ende konnte der gar nicht mehr mitsprinten.
Mhm. Ja, das war das war jetzt dann auch kurz und schmerzlos, sage ich mal, zu den drei Tagen von Brügge de Panne. Vielleicht noch Viviani auf Platz 3 zu vermerken, Nasser Buhani auf Platz 4. Wen haben wir da noch? Den, so von den, ja, kann man sagen. Müssen wir, gibt es noch mehr darüber zu sagen? Ich glaube.
Ja, also ja? Diese eine
Was
Szene,
ich verpasst?
Das ist mir echt in Erinnerung geblieben. Also Michael Hepburn, der bei jenem besagten Sturz, in den auch Pascal Ackermann um seine Siegchancen gebracht wurde, der ist da dran vorbeigefahren. Also man muss sich so vorstellen, die Straße war extrem eng. Links lagen überall Fahrer. Michael Hepburn fährt vorbei von Mitchelton Scott, hält an und räumt die am Boden liegenden Fahrer von den Fahrrädern, die auf ihnen liegen, frei und stellt die zur Seite.
Ah, okay, nee, das hatte ich nicht gesehen. Das war mir entgangen, okay. Also, inwieweit eine besondere Geste? Also, wie würdest du das mir erklären, was da los war? Freundlichkeit?
Naja, der hat einfach, der hat sich kollegial gezeigt und hat seinen Gegnern da geholfen in der Szene.
Okay. Ja, also so sollte es ja auch sein, finde ich, ne? Aber das ist schon schlimm, dass das erwähnenswert ist, aber ja, hast recht. Ich habe es, wie gesagt, ich habe von da keine Bewegbilder gesehen. Dann kriegt er von mir Applaus, sag ich mal.
Ja, ich habe es an der Stelle auch verlinkt.
Ah, okay, das habe ich noch, deswegen habe ich das auch noch nicht gesehen. Oder das habe ich noch nicht gesehen. Okay, dann werde ich mir das auch nochmal zu Gemüte führen. Und warte, jetzt gucke ich es auch, jetzt will ich es auch sehen. Verdammt, wenn du es so beschrieben hast. Sportsman. Jetzt gucken wir. Könnt ihr euch auch angucken, ne? Ich werde es verlinken. Deutsche Meistertrikot liegt da auch irgendwo rum. Oh, da tut sich einer weh. Beschreibe ich mal. Okay, Mitchelton Scott, er stellt erstmal sein Rad ab. Sehr, sehr schön. Erstmal Verkehr machen. Und dann räumt er auf. Der hat vielleicht zu viel Aufräumdukus. Dann räumt er noch den liegenden Fahrer um. Ja, doch, das ist nett. Das kann man so sagen. Da ging ja eh nicht weiter. Ne? Also, bevor man.
Also mussten ja eigentlich alle warten und dann hat er da auch die anderen befreien können.
Eben, so sage ich das ja, ne? Bevor man blöd rumstellt, wenigstens etwas machen. Das ist sehr löblich. Doch, teile ich deine Einschätzung. Gute Geste. Eine der immer noch lustigsten Namen im Rennpeloton, der frühere E3-Preis, glaube ich, ne?
Mhm.
Und jetzt die Bing Bank Classic. Ich muss mich immer wieder über diesen Namen. Amüsieren ist das Falsche, weil wir können ja froh sein, dass es dass es einen Sponsor gibt, der dort da die Verantwortung übernommen hat. Nichtsdestotrotz, die Bing Bang Classic, auch ein Rennen in Belgien. Wenn man sich mal anschaut, ich würde gerne mal sehen, falls einer der Hörer weiß, ob es das gibt, wäre das sehr schön, wenn er es mir mitteilen würde. So eine Karte von Belgien, wo alle diese Rennen eingezeichnet sind als Strecke.
Ja, das wird ein sehr kleiner Radius sein. Also sie bewegen sich ja eigentlich immer mehr oder weniger auf denselben Anstiegen bei diesen Rennen und auch dieser E3-Preis oder diese Bing Bang Classic, wie sie jetzt heißt, ist im Prinzip eine Mini-Version der Flandern-Rundfahrt, nur etwas kürzer, aber viele Anstiege aus diesem Rennen finden sich auch am nächsten Woche bei der Flandern-Rundfahrt wieder und deshalb ist diese Generalprobe, will ich schon fast sagen, schon ein guter Fingerzeig dahin, wer denn da auch vorne landen kann bei der Flandern-Rundfahrt.
Ja, und wer landet da vorne? Also sehr, sehr löblich und mit Sicherheit. Wie viel hast du vom Rennen gesehen? Möchtest du kurz zum Rennverlauf sagen oder sollen wir einfach direkt vom Ergebnis her bewerten?
Nö, also ich habe das Finale so grob gesehen und es war ja so, dass Nils Pollitt und Jascha Sütterlin da gemeinsame Sache gemacht hatten und lange vorne waren mit Bob Jungels und ich weiß gar nicht, war da noch der vierte Fahrer, der dabei war. Ich glaube, es war Marc Hirschi, genau, der bei seinem Klassiker-Debüt da mit vorne war. Und die wurden dann von Bob Jungels am vorletzten Anstieg stehen gelassen und der fuhr dann solo in Richtung Ziel, aber ja, gegen die Allianz hinten hat er dann, wurde er doch noch zurückgeholt und dann hat aber der König Quickstep das clever ausgespielt mit Stieber.
Ja, also Quickstep auch dort im Moment, naja, sie schienen zumindest bis zu diesem Zeitpunkt überall immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Immer noch eine für mich sehr faszinierende.
Ob schon man auch bei dem Rennen sagen muss, dass du so das erste Mal das Gefühl hattest, dass die in einem Finale so ein bisschen den Überblick verlieren. Also ich glaube, es war nicht geplant, dass die Gruppe um Van Avermaet und Van Aert nochmal zurückkommt zu Jungels, zu denen nochmal auffährt. Und dann hat es ja Stieber so 3 Kilometer vom Ziel nochmal mit einer Attacke probiert, ist dann aber nicht weggekommen, wirkte schon so ein bisschen verzweifelt und konnte es dann noch im Sprint richten.
Nichtsdestotrotz, also egal was ist, irgendwie, sie schaffen, ich will nicht sagen, sie schaffen es dann doch immer noch, aber ne, in dem Moment zumindest sagt man sich, mein Gott, nirgends, wie vielte Sieg war das zu dem, ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt mir anschaue bei Pro Cycling Stats, werden die wahrscheinlich alle Siege, aber bis da, seitdem ist ja, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr, ob da noch einer zugekommen ist, aber wenn ich mir jetzt 2019 mal die, sie haben 20 Siege zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, das muss man sich mal vor Augen führen.
Ja klar, aber nichtsdestotrotz, die ganz großen Tortenstücke werden jetzt erst verteilt. Das ist hinterher alles für die nichts wert, wenn sie nicht am mindestens eins der Monumente Flandern oder Roubaix, am besten Flandern gewinnen.
Absolut, aber nichtsdestotrotz, du musst auch erstmal 20 Siege zum jetzigen Zeitpunkt haben. Und sie haben ja schon ein Monument mit Milan San Remo. Machen wir uns nichts vor.
Das stimmt, klar. Ja.
Das nimmt denen keiner mehr und also wir haben jetzt gerade mal Ende, ne, sagen wir mal, wir haben ein Viertel des Jahres um, die haben 20 Siege, rechnen das mal hoch, wenn das so weitergehen würde, was ist ja mit Sicherheit.
Ja, die liefern sich da, glaube ich, gerade einen Schlagabtausch mit der Astana-Mannschaft, die bei den Rundfahrten so dominiert, ich glaube, die haben auch schon in dem Bereich so viele Siege.
Ja, ich gucke gerade mal, ich gucke jetzt beim E3-Preis, wo ein Astana-Fahrer ist, hier unten ist einer, Astana hat 21 Siege, vollkommen richtig. Hast du eigentlich gehört, dass Kasachstan die Hauptstadt umbenennen wollte?
Genau, das wird jetzt dann scheinbar irgendwann fix werden, dass da die Hauptstadt umbenannt wird. Und dann ist halt die Frage, wahrscheinlich wird dann auch das Fahrerteam anders heißen.
Das habe ich nämlich noch gerade überlegt. Ob das auch, ich hatte gerade, während ich es sage, hatte ich kurz Schiss, dass ich die Meldung am 1. April gehört habe und es mir nicht aufgefallen ist. Gab es eigentlich im Peloton irgendwelche April-Scherze, die ich nicht gesehen und mitbekommen habe?
Davon habe ich nichts mitbekommen.
Okay, gut. Ist doch besser so. Muss nicht sein. Gut, E3-Preis. Und dann kommen wir eigentlich schon zu, wie soll man sagen, zum nächsten großen Höhepunkt oder zum Höhepunkt oder zumindest ja, am Wochenende stattgefundener Veranstaltung. Dem auch, ja, wie lange gibt es das auch schon? Das ist auch schon ewig. 81. Ausgabe, da kann man das ausrechnen, wenn man es möchte. Gent-Wevelgem, spreche ich richtig aus?
Wevelgem, ja.
Wevelgem, ich bin ja nicht so gut. Welches am vergangenen Sonntag stattgefunden hat. Ja, auch tolles Rennen. 250 Kilometer. Und da ich nicht weiß, ob er genannt werden möchte, sage ich einfach mal hier so aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen war jemand vor Ort. Und was er meinte, was beeindruckend war, die sind halt diese 250 Kilometer in einem Durchschnittstempo von 45 km/h gefahren. Also es war, muss wohl ein Extrem, ne? Jetzt mal als Beispiel, na gut, E3-Preis sind sie in 42er Schnitt gefahren, über 200 Kilometer. Ich finde jetzt kein anderes Beispiel gerade, aber es muss wohl unheimlich geknattert worden sein.
Ja, und hinterher hat ja auch WLON die Daten von Alexander Christoph, dem späteren Sieger, dann veröffentlicht und da meinte dann scherzhaft irgendwie jemand bei dem Kalorienverbrauch, da kann er jetzt alles essen, was er haben will, so ungefähr. Also weil die einfach so schnell gefahren sind, dass da auch extrem viele Kalorien verbrannt wurden bei dem Rennen. Nee, klar, das war eine absolut wahnsinnige Austragung und man hat auch am Ende gesehen, dass dieser Zielsprint gar nie mehr regulären Sprintgesetzen unterlag, weil eigentlich hätte man, also Quickstep, der König Quickstep, die haben ja voll auf Viviani in diesem Sprint gesetzt, haben alles für den gefahren, aber das war an dem Tag ein Schuss in den Ofen. Viviani hat keine Rolle gespielt und ja, in diesem Sprint halt drin war viel Gegenwind auf der Zielgeraden und alle dachten im Prinzip, dass Emirates dafür Gaviria anfährt. Aber der, na, hat auch keine Rolle gespielt, war eine schöne Finte und Christoph hat das Ding am Ende abgeschossen vor John Degenkolb, den ich da so auch nicht erwartet hätte.
Nee, und das mal, als ich das gesehen habe, hat mich sehr, sehr, sehr froh gestimmt für Paris-Roubaix. Also jetzt, ne, nicht, dass ich jetzt behaupten würde, er wäre der große Favorit, aber fand ich irgendwie so nach dem Motto, ach, das ist ja jetzt erfreulich. Dass man das
ja, aber auch zwischendrin, muss man fairerweise auch sagen, war dann zwischendurch schon mal abgehängt. Also hat ein bisschen auch von der Rennkonstellation in dem Fall profitiert. Aber auch ein Peter Sagan, der es dann zwischenzeitlich mit einer Attacke versucht hatte, es war auch wieder nicht so ganz Fisch, nicht Fleisch und gibt jetzt so ein paar Rätsel vor den beiden Highlights, sag ich jetzt mal, seiner Saison auf.
Du, aber das, ja. Aber Peter Sagan hat auch schon so viel gewonnen und hat so oft dominiert. Ich habe da, soll ich dir was sagen? Ich habe gar nicht, mir ist jetzt gar nicht mehr bewusst gewesen, dass der überhaupt mitgefahren ist. So unwichtig war der. Ich habe mich so über Degenkolb gefreut und dass das möglicherweise was werden könnte, habe ich Sagan komplett vergessen, um ehrlich zu sein. Aber also, ich freue mich über Degenkolb einfach wahnsinnig. Also, dass er da anscheinend auf einem guten Weg ist, vielleicht sogar gesund ist und dass da möglicherweise was werden kann. Das wäre doch toll.
Aber wie du schon sagst, richtig, er ist das, was in Roubaix als in Flandern jetzt, also generell, Nils Pollitt ist ja jetzt auch schon sehr, sehr stark gefahren und bei diesem Rennen muss man jetzt auch mal nochmal Rüdiger Selig als Achten erwähnen, der da fast, finde ich, das Rennen seines Lebens gefahren ist. Mhm. Ganz, ganz stark, noch stärker als Ackermann und Sagan gewesen dann. Aber diese beiden, denke ich, deutschen Hoffnungen, also Pollitt und Degenkolb, sind halt eher prädestiniert für Paris-Roubaix. Diese vielen Hellingen bei der Flandern-Rundfahrt kommen ihnen dann doch nicht so entgegen.
Ja. Ach, freuen wir uns einfach, freuen wir uns einfach. Schönes Rennen. Ich gucke, ne, hab jetzt auch hier von unserer Quelle vor Ort sozusagen das Kapitelmarkenbild zur Verfügung gestellt, für der also in dem Podcast Catcher das die Folge jetzt gerade hört und der das unterstützt. Das war der Kemmelberg kurz bevor, weiß nicht, ob es kurz bevor ist, aber zumindestens bevor die Profis durchgefahren sind. Ja, und vielleicht kam von da auch raus das Feedback. Schön mal zu sehen, dass die Quickstep-Mannschaft nicht, also dass es Mittel und Wege gibt, sie zu knacken.
Na, und an dem Tag, wie du es schon sagst, hat man gesehen, wie man es ansetzen kann, dass man na, Quickstep den König austribbeln kann. Also da werden die jetzt sicherlich auch mal so einen Schuss vor den Bug bekommen haben, weil, na gut, da kommen wir später noch zu unserer kurzen Flandern-Rundfahrt-Vorschau, da wird es schon vielleicht die eine oder andere Überraschung geben.
Ja, also einfach gut gemacht und wir freuen uns und sind mal gespannt.
Ja, und Alexander Christoph, dem wir schon vielleicht so ein bisschen ja, Unrecht getan hatten, ihn ein bisschen aufs Abstellgleis geschoben hatten bei UAE Emirates mit Gaviria zusammen, hat bewiesen, dass das doch noch kann.
Ja, und wer erinnert sich nicht an die Aussage in Frankfurt, ne, er wäre dann noch ein bisschen zu kräftig und so weiter und so fort. War vielleicht doch ein bisschen zu verfrüht, so etwas. Ja. Schön, schön, schön. Sind wir beim aktuellen Stand, oder? Also jetzt
ja, vielleicht ganz nett noch zu erwähnen oder aus deutscher Sicht, dass dieses Nachwuchsrennen, das U23-Rennen, respektive den Kattekurs, Jonas Rutsch gewonnen hat.
Noch nie gehört vorher, bin ich ehrlich.
Den Kattekurs?
Ja, und Jonas Rutsch auch. Also beides. Aber scheint ja nicht, ne? Ich gucke mir das hier mal an, hat die Jugend der internationale, die Rodos-Tour der Jugendlichen in der Jugendwertung da wiederum gewonnen. Ansonsten war dir der Name Jonas Rutsch vorher schon geläufig? Also mir?
Nö, hatte jetzt noch nicht so auf sich aufmerksam gemacht, aber wenn du mal guckst, mit 1,97 Meter natürlich ein absoluter Leuchtturm.
Ich weiß nicht, ob Leute, die so groß sind, darauf stehen, mit Leuchtturm verglichen zu werden. Nicht, dass ihr euch mal begegnet.
Ja, im positiven Sinne.
Also ja, verstehe schon.
Auf jeden Fall jemand, der für solche Rennen wie gemacht scheint.
Letztes Jahr auch 37. bei Rund um Köln, zweiter im U23-Rennen der Herren bei der Deutschen Meisterschaft. Eschborn-Frankfurt U23 zweiter. Also scheint da schon den einen oder anderen Stiefel gefahren zu sein. Guck dir mal, Tour de l'Avenir, den ich immer falsch ausspreche, im vergangenen Jahr auch mit dabei. Ja, sind wir mal gespannt, ne? Also vielleicht so ein Sieberg-Nachfolger, wenn wir einen großen Mann brauchen. Fährt jetzt seit 2017 beim Team Lotto Kernhaus.
Genau, no, ist ja auch erst 21.
Ich wollte gerade sagen, ne? Junger Mann, der drei Tage vor mir Geburtstag hat, nur ein paar Jährchen jünger. Können wir mal gespannt sein, was da auf uns zukommt. Aber apropos, was kommt auf uns zu? Was kommt auf uns zu bei der Flandern-Rundfahrt am kommenden Wochenende? So, sollen wir direkt mit den Favoriten? Gibt es irgendwas, was ich missen möchte zum Rennen, was anders ist als sonst?
Naja gut, zuerst haben wir morgen, das ist glaube ich noch diese Generalprobe quer durch Flandern, aber das spielt eher eine untergeordnete Rolle. Bei der Ronde selbst, da gibt es jetzt keine großen Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr im Kurs selbst, aber ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, also ich denke, dass da der König Quickstep sich mächtig strecken muss, wenn sie das Ding gewinnen wollen.
Ja, es wird so sehen schwieriger, ne? Weil die anderen langsam wissen, wie es geht oder wie man knacken kann.
Zumal da bei der Ronde auch dieser, wie soll man sagen, diese numerische Überlegenheit, die sie oft ausspielen konnten, jetzt denke ich dann doch nicht mehr so die Rolle spielt, wie vielleicht noch bei den anderen Klassikern. Also da gibt's, also sie haben halt keinen Fahrer, der in der Spitze absolut allen anderen überlegen wäre. Mhm. Also da würde ich eher sagen, Greg van Avermaet, der hat sich da bislang am stärksten profilieren können. Und auch ja, so ein Fahrer wie Wout van Aert, den hätte ich da auch auf dem Zettel.
Mhm. Aber ja, also ich bin noch ziemlich unentschlossen, wie es ausgehen wird. Aber also du sagst Van Aert?
Wer am Ende gewinnt.
Mhm. Ja, wir müssen jetzt irgendwann mal anfangen.
Ich sag Van Avermaet. Und Geheimtipp Matthews.
Michael Matthews ist wahrscheinlich nicht ganz schlecht. Also ne, mit dem, was er da
aber der fährt jetzt zum ersten Mal, glaube ich, auch das Rennen und von daher muss er mal sehen, wie der mit der Strecke klarkommt.
Mhm. Es ist schwer, weil so die üblichen Verdächtigen hat sich jetzt keiner rauskristallisiert.
Aber erstaunlich beispielsweise, dass bei den Buchmachern immer noch Peter Sagan an erster Stelle steht.
Ist es so? Okay. Also den sehe ich nicht hinter den Top 10. Jedenfalls nicht, wie er da ganz so vorne rumdödelt. Also, nee.
Aber Sagan ist Sagan.
Ja, Sagan ist Sagan, ne? Aber auch Sagan ist kein Supermann. Das finde ich diesmal außerordentlich schwierig. Ich glaube. Du sagst Wort von Art.
Nee, ich sag Van Avermaet.
Van Avermaet, Entschuldigung. Die Namen sind mir zu nah dran aneinander, das verwirrt mich. Ich kann mich echt nicht entscheiden. Lass mich noch mal kurz gucken, wer ich glaube, was hattest du noch mal gesagt, die Generalprobe? War hier die Bing Bang Classics? Nee, ne?
E3.
Ja. Dann bleibe ich dabei, Quickstep mit Zdeněk Stojba.
Ja, kein schlechter Tipp mit Sicherheit.
Also, warte, jetzt muss ich dich nochmal, du sagst Van Avermaet? Oder Van Aert? Du kannst hinterher mir sagen, nö, ich hab das andere. Van Avermaet und Stojba. Gut, hätten wir das auch festgehalten. Schön.
Ja, und
Ich hab ja meinen Titel zu verteidigen, ne? Insofern gucken wir mal, was dabei rumkommt, beziehungsweise was da jetzt als nächstes kommt. Ja, machen wir einen Deckel an der Stelle drauf, auf unsere Vorschau auf die Rennen. Ach verdammt, ich habe vergessen, die Kapitelmarke zu setzen, ich Idiot. Machen wir es jetzt hier an der Stelle. Okay. Ja, machen wir einfach mit dem nächsten Thema weiter.
Ja, also,
hattest du noch eine Anmerkung,
das nochmal abzuschließen vielleicht.
Ja, so. Genau.
Flandern-Rundfahrt auch für die Hörer, die vielleicht jetzt noch nicht so lange beim Radsport dabei sind, aber das ist schon so man sagt, Paris-Roubaix ist die Königin der Klassiker, aber die Flandern-Rundfahrt ist im Prinzip ja fast noch königlicher, weil du im Prinzip die Kombination aus Paris-Roubaix und Lüttich-Bastogne-Lüttich hast. Und generell hat das Rennen halt in Belgien, das ist eigentlich der heilige Gral des belgischen Radsports. Also wer da gewinnt, der hat sich für immer in die Geschichtsbücher eingeschrieben. Und die Vorfreude ist, denke ich, bei uns beiden schon riesig darauf.
Ja, also ist halt wie ein Ritterschlag, finde ich. Ich glaube, das Wort Ritterschlag ist dafür gemacht, für solche Gelegenheiten und für solche Tage. Ne? Und dann vielleicht auch noch, ne, also du bist ja jemand, der durchaus dem schlechten Wetter etwas abgewinnen kann, im Gegensatz zu mir. Ne, wenn jetzt vielleicht noch Regen und das an solchen Tagen werden Geschichten geschrieben, um es mal so rum zu sagen. Ne? Und sind wir mal gespannt, was daraus wird. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass ich es am Sonntag sehen kann. Hab in meinen Kalender noch nicht reingeguckt, was da sonst so steht. Aber eigentlich sollte man solche Tage sich blocken. Zumindest als Nicht-Familienmensch, der nicht irgendwie andere Verpflichtungen noch da hat. Ja, Deutschlandtour. Warte, jetzt muss ich hier noch die Kapitelmarke wieder verschieben. Verdammt nochmal. Deutschlandtour wurde vorgestellt und ich glaube, wir hatten über die Strecke, so wie wir sie gedacht haben,
schon
mal so ein bisschen spekuliert.
Über die, wie soll man sagen, Endziel, also den Zielort Erfurt berichtet
gesprochen,
und
genau.
Über Hannover, den Startort.
Aber jetzt ist sozusagen auch alles zwischendurch vorgestellt und wie der Streckenverlauf genauer ist, wurde kolportiert. Oder kolportiert, das heißt ja, wenn es nicht so genau gesagt wird, ne? Aber es wurde eigentlich
offiziell
rausgegeben. Und, wie gefällt es dir? Also
ja, ich finde, man hätte das Ganze noch, also wenn man jetzt mal die Etappen so ein bisschen durchgeht, erste Etappe halt von Hannover in die Region Harz, also da steht scheinbar der
Brocken.
Zielort noch nicht so richtig fest, also so ein bisschen wellig, aber zum Schluss dann ja, doch eher was für die Sprinter. Zweite Etappe dann Marburg nach Göttingen. Auch eine kurze Welle von.
Aber da kurz eine Frage. Vielleicht habe ich das noch nicht gesehen, aber war nicht zumindest bei der Etappe durch den Harz, war zumindest doch hier in der Mitte, was war das denn? Ich dachte, die wären den Brocken hochgefahren. Nee, ist doch nicht, ne? Da habe ich ein bisschen.
Nee, also gerade da hätte man natürlich so mittelgebirgsmäßig noch ein bisschen mehr machen können, aber ich kann schon verstehen, dass man eher so ein bisschen vorsichtig ist, um dann vielleicht auch ja das Rennen bis zum Ende offen zu halten. Aber wenn man jetzt vielleicht schon wüsste, dass beispielsweise ein Emanuel Buchmann da fest zusagt bei der Rundfahrt, hätte man sich natürlich da auch eine bisschen fiesere Bergetappe ausdenken können.
Ja, das also da wäre Luft nach oben gewesen. Entschuldigung, wenn ich da nochmal zurückgesprungen bin. Zweite Etappe dann Marburg-Göttingen.
Zweite Etappe, bist du richtig, ja, Entschuldigung.
Bitte? Was? Wie? Verwirrt.
Passt.
Passt. Okay, zweite Etappe Marburg-Göttingen, längste Etappe der ganzen Geschichte oder der Rundfahrt mit fast 200 Kilometer. Ich sag mal so, man hat sich wahrscheinlich auf der Strecke die Hügelchen oder die das, was man vielleicht in Belgien dann hätte auch fahren können.
Na, es ist eine Helling im Prinzip. Also ja. Ich glaube nicht, also es wird so ein Circuit gefahren in Göttingen, beziehungsweise um Göttingen und dann, dass diese Herzberger Landstraße mit ihren, wie viel sind das, vielleicht 200 Höhenmetern da, dann eine entscheidende Selektion bringt, um die Sprinter abzuhängen.
Nee, aber ich meinte vorher schon so ein bisschen, ne? Also man hat versucht, so etwas zu imitieren. Aber ob es gelungen ist, steht jetzt auf einem anderen Blatt. Ich finde auch die Seite von der Deutschlandtour, also wenn man das jetzt mal vergleicht mit anderen, also entweder ich bin zu blöd, sie mir richtig anzugucken, ne? Oder die sind einfach noch nicht richtig gut, weil ich habe also irgendwie.
Ja, aber das ist ja auch von der ASO.
Ja, eben. Das ist, ja, ich weiß. Aber das wundert mich halt, dass die es woanders schöner hinkriegen. Oder vielleicht sind auch die Streckenprofile noch gar nicht so hundertprozentig sicher, ne? Aber ich sehe zum Beispiel keine Karte, wo ich jetzt mal, also nimm mal abgesehen von dem YouTube-Video, aber ich sehe keine richtige Karte und so. Ich finde das einfach unschön. Ich wollte meine Unmut darüber kundtun, auch wenn es niemanden interessiert. Waren wir bei der dritten Etappe, die dann am Samstag stattfindet, ne? Vielleicht einmal den Wochentag einbauen, 177 Kilometer von Göttingen dann nach Eisenach, also auch wenig Junk-Kilometer hier für die Fahrer noch zu Hotels fahren oder so, ist wahrscheinlich auch sehr, sehr trifft auf freudige Ohren.
Es gibt ja, und dann hat man im Finale halt so zwei bisschen vielleicht schon schwierigere Anstiege mit diesem am Rennsteig und der hohen Sonne drin, wo dann denke ich vielleicht dann doch eher die hügelfesten Sprinter ankommen.
Ja, das behaupte ich, das unterschreibe ich so. Und am letzten Tag dann doch, wie ich finde, dann etwas Anspruchsvolleres. Ne? Also das wird jetzt wahrscheinlich nicht, oder naja, der Abstand zwischen dem Anstieg bei Kilometer 87, der ungefähr bei der Halbzeit ist, zum Ziel wird wahrscheinlich dann doch zu, also ich lege mich jetzt schon fest, wenn er da starten wird, letzte Etappe geht an Degenkolb.
Ich glaube eher so Schachmann vielleicht, also es geht da ja schon ordentlich durch den Thüringer Wald und glaube ich ist es ja, also Oberhof kennt man ja eher vom Wintersport her und dann dieses, wie du schon sagst, Stück in Richtung Erfurt dann doch eher abfallend, aber dann nochmal so zwei ordentliche Wellen, die dann schon richtig wehtun können auch.
Also, wir haben jetzt hier schon bekannt gegeben, auf wen wir tippen am, was ist das, Datum habe ich jetzt hier übersehen, am Samstag, dem 1. September. Thomas sagt Schachmann, Christian sagt Degenkolb, eingeloggt. Wir gucken dann, was passiert am 1. September. Schön, dass wir uns jetzt schon festlegen können. Soll uns anderen nochmal unterstellen, wir wären wenig entschlussfreudig. Da werden wir das jetzt schon so weitergeben. Ja, also insgesamt finde ich
ist ja, so, man hätte mit Sicherheit, also ich finde es schön, dass man jetzt mal in der Region unterwegs ist und nicht entweder irgendwo in Süddeutschland oder im Westen, sondern auch mal so Mitteldeutschland in das Zentrum ein bisschen befährt, also na gut, fürs nächste Jahr, auch wenn sich die Organisatoren weiterhin dagegen wehren, würde ich mir halt mal eine Kopfsteinpflaster-Etappe auch wünschen.
Ich kann mir auch gut vorstellen, ne, dass das so ein bisschen das Konzept ist, dass man alle oder mehrere Regionen Deutschlands mal, ich will nicht sagen vorstellt, ne, aber das Ganze sich jetzt auch mal ein bisschen umschaut, ne, wo kann man was in welchen Regionen machen und das perspektivisch gedacht dann irgendwann mal vielleicht in 3, 4, na, oder vielleicht auch schon wünschenswert wäre es früher, ne, aber in zwei Jahren vielleicht mal zu etwas noch größerem zusammenbaut, mal 1,5 Wochen. Oder erstmal eine komplette Woche meinetwegen, ne? Und dann mag sich guckt, alles klar, wir haben das hier gesehen im eher östlichen Bereich Deutschlands, wir haben das hier im Südwesten gesehen, vielleicht kombinieren wir das noch was mit was im in einem anderen, oh, was ist denn hier los? Vielleicht in einem anderen Gebiet von Deutschland, ne, vielleicht besteht ja die Möglichkeit. Fänd ich cool.
Ja. Ja, und im Rahmen dessen wurde ja jetzt auch bekannt, dass dann die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bzw. Fernsehen da die Berichterstattung sogar noch ausweitet und auch weiterhin von der Tour de France berichten wird.
Ja, gut so. Ich klopfe immer auf Holz, toi toi toi, dass es keinen Anlass gibt, dass man direkt auch wieder drauf einprügelt. Ne? Aber 1,5 Stunden war das jetzt, glaube ich, nur oder knapp 1,5 Stunden jeden Tag. Montag bis Freitag von der Tour, das ist erfreulich.
Also ich das auch immer auf One, wo das ja dann die ersten Stunden gezeigt wurde, sehr, sehr angenehm zu gucken, ja. Ohne Werbeunterbrechung und auch den Kommentator dann sehr gerne zugehört und übrigens dann jetzt auch Paris-Roubaix, so wie ich es dann mitbekommen habe, wird dann auch von der ARD übertragen.
Ach, das war mir noch neu.
Beziehungsweise am Anfang in One und dann das Finale, glaube ich, in der ARD.
Sehr, sehr schön. Das, aber krass. Haben die Rechte dann nur für die Paris-Roubaix sozusagen mitgekauft? Oder
ja, das haben die mit eingekauft mit diesem Paket sozusagen. Das wird man mit der ASO ausgehandelt haben.
Okay, ja, schön. Also ich fand das auch immer bei One ganz entspannt zu gucken. Gab es da nicht, nee, das war glaube ich beim Eurosport Player, dass man auch ohne Ton, also quasi ohne Kommentatorenton gucken konnte. Finde ich immer, wenn man es so im Hintergrund laufen lässt, finde ich das meistens noch ein bisschen interessanter oder noch entspannter, ne? wenn man nicht so konzentriert gucken kann. Erfreulich, ne? Immer mit dem Holzklopfen, dass es nicht doch irgendwann wieder einen Grund gibt, das wieder rückgängig zu machen. Weil die Ausstiegsklauseln haben sie wahrscheinlich schon dick und fett drinstehen. Das wollen wir nicht hoffen, dass das nötig ist. Ja, aber Deutschlandtour, ARD berichtet wieder, alles eigentlich gute Neuigkeiten. So, dass wir dann auch zu den, machen wir einfach mit guten Neuigkeiten weiter, sage ich mal, im Bereich Vermischtes oder Sonstiges, wie wir es ja auch gerne genannt haben. Und da zumindest die erste gute Neuigkeit ist ja eindeutig, nämlich dass André Greipel bei der Tour mit dabei ist.
Ja, also sein Team.
Also nicht nur er, das stimmt. Ja.
Arkea Samsic hat eine der letzten beiden Wildcards erhalten gegen Direct Energy. Und somit dürfen sie dann bei der Tour de France starten. Und mal gut, auf der anderen Seite ist dann Fortuneo, also beziehungsweise Vital Konzept mit Coca leer ausgegangen.
Mhm. Man kann es nicht alles, man kann es nicht jedem recht machen, so blöd es klingt und so abgedroschen der Spruch auch klingt. Aus deutscher Sicht ist es natürlich sehr, sehr erfreulich, dass Greipel mit dabei ist. Und naja, er hat sich über die Jahre nun wirklich etwas erarbeitet, wofür er jetzt dann vielleicht auch ein bisschen was zurückkriegt, wo er eigentlich jetzt für den sportlichen Leistungen zumindest dieses Jahr bisher und auch den sportlichen Leistungen seines Teams vielleicht nicht unbedingt jeder darauf gewettet hätte, aber aufgrund dessen, was er sich über Jahre erarbeitet hat, da vielleicht dann auch so einen kleinen Vorsprung oder kleinen Bonus in der Hinterhand hat oder hatte.
Ja, man ist ja immer noch gut, eine Tour-Etappe abzuschießen.
Ja, auf jeden Fall. Und das würde mich auch, also ich weiß nicht, wie seine Pläne für die Zukunft aussehen, wie lange er noch fahren will. Aber das würde ich ihm auch auf jeden Fall, egal auf welche Art und Weise, gönnen. Und sei es nur, dass er irgendwie so den Leuten bei Lotto sagen kann, hier, ne, also ich gönne den Lottofahrern auch alles Gute, ne, nicht falsch verstehen, aber wenn er da nochmal ein Ding abschießt und dann sagt, hier Lotto, ihr habt vielleicht auch, ne, das hätte auch euer Sieg sein können, sozusagen. Ich finde das immer noch ein bisschen komisch, dieser Abschied, wie der da gelaufen ist. Oder unschön, oder wie man das nennen mag. Ne, dementsprechend, das würde ich ihm noch mehr gönnen, dass er da nochmal oben steht auf dem Treppchen sozusagen und sich feiern lassen kann für einen Sieg. Ja.
Sei ihm gegönnt.
Ich bin gespannt, ob da was bei rumkommt. Ich bin auch gespannt, wie er sich jetzt bei den nächsten, ne, also wir haben schon immer gesagt, dass vielleicht so eine Veranstaltung wie Paris-Roubaix auch was für ihn wäre. Leider Gottes hat
gerade das ist ja ein Rennen, was dann eher, na, wie soll man sagen, von wo man sehr von seiner Grundlagenausdauer profitiert.
Und die hat er auf jeden Fall. Ne? Das Problem ist nur, also ich zumindest kann im Moment, ne, was hat er dieses Jahr bisher, also ich habe noch kein Ausrufezeichen von ihm gesehen. Auch keine Fragezeichen, ne? Also hier mal hier, mal dort, mal aufgefallen. Aber jetzt nie in irgendeiner Art und Weise, dass man jetzt sagt, oh, den Greipel musste aber bei Paris-Roubaix auf der Rechnung haben.
In früheren Jahren. Ja gut, er war schon immer gut vorne mit dabei. Also jetzt hat er einen Sieg schon gefeiert bei der Tropical Amisa Bongo. Gut, ist jetzt nicht so der Stellenwert, aber Platz 5, 3, 5, 7, 3, 5.
Ja, aber halt nicht mal Zweiter oder Dritter, ne, sondern immer der zweite, dritte des Verfolgerfeldes dann, ne? Oder der zweite, dritte der Abgehängten. Und das.
Na, aber ich bin gespannt. Also er fährt dann jetzt, so wie ich es im Rennprogramm entnehme, den Scheldepreis am 10. April und dann am 14. Paris-Roubaix.
Ich gucke halt mal, ob er Paris-Roubaix auch schon irgendwelche Wetten davor einzusehen sind. Paris-Roubaix immer noch Peter Sagan. Also da bin ich, ich guck mal, ob wie heißt er? Ja, also wenn du mal Lust hast, einen Euro auf Paris-Roubaix-Sieg von André Greipel zu tippen, kriegst du 101 Euro raus.
Ja.
Wär kein schlechter Schnitt. Ne, aber um es mal andersrum zu sagen, also man traut eindeutig Toni Martin den Sieg eher zu. Toni Martin auch noch überhaupt nicht aufgefallen.
Und wird er auch nicht fahren.
Ja, warum ist er dann hier in den Wettquoten noch drin?
Damit du deinen Euro da drauf setzt.
Nils Pollitt.
Von vornherein keine Chance.
Nils Pollitt hat eine bessere Quote als, also eine schlechte, also ne, wird höher angesehen mit 67.
Klar, ist ja ein Fahrer, der dafür prädestiniert ist.
Ja, warten wir mal ab. Aber das, also ich sehe Peter Sagan im Moment nicht als Favoriten für Paris-Roubaix. Da kannst du nicht, können die Leute bei Wetten, wenn sie sich auf den Kopf stellen. Und ob Niki Terpstra? Warten wir mal ab. Auf jeden Fall ist Degenkolb zumindest 1, 2, 3, 4. Also Degenkolb, 1 Euro drauf zu wetten jetzt, fände ich jetzt gar nicht so falsch. Und 11 Euro rauskriegen ist jetzt auch keine schlechte Quote.
Nö.
Vielleicht also, dann,
ja.
Klar. Vielleicht saniere ich mich mal gerade kurz. Meine Frau wird, glaube ich, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn ich ihr sagen würde, ich hätte 100 Euro auf den Sieg von John Degenkolb gesetzt. Ich glaube, dann könnte ich mehrere Nächte im Gästezimmer schlafen. Naja, jetzt genug hier rumlamentiert. Schachmann Greipel darf zur Tour und Schachmann will zur Tour. Was ja schon mal ein erfreulicher Zug ist. Dass er zumindest mal so Ansprüche an, oder was heißt zumindest mal, ne? Aber so Ansprüche anmelden, finde ich ja jetzt, das zeugt ja von einem gesunden Selbstbewusstsein, was man ja auch erstmal sich erarbeiten muss.
Ja, seine Mannschaft Bora Hansgrohe hat ja ein automatisiertes Startrecht und hat jetzt gesagt, dass man möchte, dass er dort an den Start geht und das wäre dann ja jetzt, glaube ich, dann seine erste Tour de France Teilnahme. Das ist dann auch mal spannend zu sehen, was der dann da so für eine Rolle spielen kann. Also jetzt erstmal hinsichtlich der Ardennen-Klassiker bin ich ja schon mal sehr optimistisch.
Was heißt ein Optimist? Also man könnte jetzt ja es rumdrehen und sagen, du bist optimistisch, dass was passiert.
Naja, zumindest zu Top 10 bei einem Rennen wie im Flash Wallon, Amstel oder Lüttich sollte schon drin sein.
Okay, ja. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also das, und ich finde ja, ne, dass so ein Selbstbewusstsein kommt ja nicht von ungefähr. Und da wird er sich ja schon was bei gedacht haben und das kann in der Konsequenz ja eigentlich nur bedeuten, dass er sich gut fühlt, dass er sich im Team, ne, du machst ja solche, du setzt ja solche Marken und solche Aussagen nur, wenn du auch das Gefühl hast, dass du sowas machen kannst und sagen kannst. Ne, insofern scheint er sich da wohl genug zu fühlen.
Oder ja, aber spannend, wie dann so dieses, die Equipe von Bora Hansgrohe bei der Tour de France aussehen wird, ein bisschen durchspielen. Die haben Peter Sagan gesetzt, dann hast du einen Schachmann dabei, dann hast du vielleicht noch diese obligatorischen 1-2 persönlichen Helfer von Sagan, beziehungsweise, ja, vielleicht hast du dann noch einen Rafael Majka dabei, der unbedingt fahren will, einen Emanuel Buchmann hast du auch noch dabei, als potenziellen Fahrer, dann nimmt so ein Majka ja auch noch einen Helfer mit, also, ja, spannend.
Ja, reisen wohl mit 15 Mann an.
Ja, und der Rest ist nutz als Grußaugust da.
Ja, also ne, aber ich glaube, andere Teams würden sich über ein solches Luxusproblem glücklich schätzen, es zu haben.
Aber worauf ich hinaus will, ist, dass du nicht zu viele Häuptlinge mitnehmen kannst. Da muss man dann schon ein bisschen aufpassen.
Ja, und da ist es halt die Kunst einer Mannschaft, wie ich finde, einer Mannschaftsleitung, einer Teamleitung, denjenigen, den sie da, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber die man nicht zufriedenstellen kann, weil, ne, es sind nicht Plätze für alle da, einfach denen deutlich genug Alternativen anbietet oder deutlich genug sagt, was ihre Rolle ist und dass man ihnen auch ja sozusagen die Wertschätzung ihrer Arbeit in anderer Form als die Teilnahme jetzt da an dem Rennen geben kann, will und soll. Ne? Also dann wird halt gesagt, okay, dieses Jahr vielleicht nicht. Wir können dir fürs nächste Jahr, also ich finde es auch, dass man da ehrlich miteinander sein muss, ne? Dann sagt man, man kann ja nicht sagen, okay, im nächsten Jahr bist du aber auf jeden Fall dabei. Ne?
Nö, weiß, was das ist ja auch immer von der Form abhängig.
Genau, ne? Also wenn du nächstes Jahr in Form bist, dann bist du auf jeden Fall dabei. Kannst ja auch nicht machen, du weißt ja noch nicht mal, in vielen, oder oft genug weißt du ja noch nicht mal 100%, wie das Team nächstes Jahr aussieht, ne? Wer alles da ist und nicht. Also kannst ja auch nicht machen. Und ja, das ist halt auch so eine menschliche Kunst, ne? So ein Team dann so zu bilden, dass vielleicht auch man mit so einem Rückschlag so umgehen kann, dass man nicht am nächsten Tag seinen Manager anruft und sagt, ich brauche ein neues Team. Man gibt ja einfach nur genug Geld, zum Beispiel. Also das Problem einfach mit Geld bewerfen als mögliche Lösung des Problems.
Ja.
Ja, was weiß ich. Also es wird bestimmt Fahrer geben, die sagen als Helfer oder was ich auch völlig in Ordnung fände, ne, wo man gesagt hat, pass mal auf, du kannst jetzt nicht mitfahren. Sorry. Das tut mir echt leid, aber geht halt nicht. Und hier ist aber meine Gehaltserhöhung von 10% dafür. Und im kommenden Jahr, ne, wenn alles gut läuft, bist du auch wieder dabei. Ich meine, im Endeffekt sind es Profis, die es für Geld machen. Ne? Und vielleicht kann auch so ein Problem sein, ich weiß es nicht. Würde mich mal interessieren, wie das andere sehen. Oder vielleicht Leute, es gibt ja vielleicht auch Hörer, die sowas aus Erfahrung in anderen Sportteams mal gemacht haben und so, wie man dann da damit umgeht. Ne? Ich meine, das ist ja kein Problem vom Radsport originär. Das gibt es ja bei allen.
Ja, aber ich denke mal, so einer von den großen Stars wird da mit Sicherheit auf der Strecke bleiben. Also sei es jetzt irgendwie ein Rafa Majka oder sei es auch ein, Ja, Emanuel Buchmann und Peter Sagan wird es, denke ich, nicht treffen, aber einer von denen wird zu Hause sein.
Wer weiß, wie der sich formtechnisch bis dahin präsentiert. Also vielleicht löst sich das Problem auch auf so eine Art und Weise.
Den musst du ja schon, also den wirst du auch mitnehmen, wenn der nur, weiß ich nicht, auf allen Vieren aus dem Bus gekrochen kommt. Allein schon aus werbetechnischen Gründen, also.
Ja. Ich finde gerade die Idee, dass ich habe gerade das Bild vor Augen, wie er auf allen Vieren aus dem Bus kriecht, sein Fahrrad sucht und dann irgendwie sich da aufs Rad schwingt. Ja, natürlich, ne? Also ich glaube auch, dass er jetzt einer derjenigen ist, die sich noch am wenigsten Gedanken machen müssen, ob sie jetzt einen Platz haben oder nicht, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz, ne, also all das, was man sich jetzt an Gedanken macht und das wird wahrscheinlich bis dahin eh noch dreimal über den Haufen geworfen sein. Ich war gestern bei einer Veranstaltung im komplett anderen Zusammenhang. Da ging es um etwas, was in 2 Jahren zum Tragen kommt. Und da haben die Leute auch auf der Bühne dann gesagt, machen Sie sich jetzt Gedanken, das ist gut und schön. Aber bis dahin kann auch so viel passieren, machen sich jetzt nicht auch nicht zu viel Gedanken. Und das ist auch so ein bisschen was, ne? Also klar gehört das immer zu dem, was wir hier immer schon gemacht haben, Spekuliererei und so weiter. Aber mal gucken, also da kann ja noch so viel passieren, dass...
Na klar, also bis dahin fließt noch viel Wasser den Rhein runter.
Und der fließt ja hier ganz in der Nähe runter, insofern... Sind wir da mal ganz optimistisch, dass das irgendwie hingeht? Und ich finde ja auch, ne, also das gehört halt auch zu einem Profi, finde ich, dazu, sich solche Rückschläge vielleicht dann hinzunehmen. Oder das ist Teil, vielleicht ist auch das Teil ein Teil des Jobs. Und dass ein guten Profi auch.
Ja, du siehst ja beispielsweise, mein Beispiel, was ich da immer anführe, klassisch ist Elia Viviani. Den hat Sky vor 2 Jahren, ich will nicht sagen geärgert, aber die haben den ausgemustert, aufs Abstellgleis geschoben, zu keiner Grand Tour mitgenommen und das hat er zu einer solchen Motivation genommen, dass er jetzt als eigentlich der weltbeste Sprinter geworden ist.
Ja, also es gibt ja es gibt ja viele Möglichkeiten, auf so etwas zu reagieren. Ne? Zum Beispiel jetzt auch ein Greipel, vielleicht ist das auch genau das, was er gebraucht hat, um jetzt dieses Jahr bei der Tour nochmal ein, zwei rauszuhauen. Mal gucken. Warten wir mal ab. Also es war immer spannend und es wird spannend bleiben. Das ist auf jeden Fall wichtig. Aber das klingt jetzt nach dem Schlusswort. Ich muss gar kurz husten, dann können wir weitermachen. Weil wir haben ja noch 2 Meldungen. Eine schöne, eine weniger schöne und eine ganz unschöne. Damit wir auf gar keinen Fall mit guter Laune hier rausgehen. Aru. Sag mir doch mal, war er gestürzt? Nee, ne? Das war gar
nicht. Nee, vorher aber schon also seit einem Jahr gut seiner Form hinterher.
Ja.
Und jetzt hat man dann endlich rausgefunden, woran das liegt. Also, da hatte also eine Arterienverengung am rechten Bein im Bereich der Hüfte, glaube ich. Mhm. Und diese führte halt dazu, dass er unter Volllast nur eingeschränkte Leistungen bringen konnte.
Finde ich krass, wie man sowas rausfindet dann, ne? Also auf welche Art und Weise oder welche Möglichkeiten?
Naja, du wirst ja, das ist wie bei einer Fehlersuche bei einem Computer, du drückst halt erst den An- und Ausschalter. Wenn das nicht hilft, dann gehst du halt immer weiter en Detail. Also und dann... Ja, da wird man auch lange rumgedoktert haben und gesucht haben und nichts gefunden haben. Und sowas ist natürlich was, wo du auch wenig irgendwo gleich drauf kommst.
Ja. Ich meine das als absolute Hochachtung gegenüber der Medizin, ne? Dass es solche Möglichkeiten heute gibt, ne? Also vor 30, 40 Jahren hätte er wahrscheinlich einfach seine Karriere dann beendet irgendwann, ne? Aus Frust und.
Genau, ja.
Aus Frust darüber, Leistung nicht mehr zu erbringen, die er vorgetroffen hat und schlimm genug. Aber ich habe ja auch gelesen in der Meldung, ne, dass es immer wieder solche Geschichten gibt. Ne? War Dombrowski nicht der hinterhergefahren ist? Und die Frage habe ich schon mal gestellt.
Mhm.
Ja, war der das? Hurra.
Nö, also zumindest ist der auch nicht mehr zurückgekommen auf die Leistungen, die er mal in Übersee gezeigt hatte.
Mhm. Hat natürlich jetzt den Nachteil, er wird jetzt für über mehrere Monate, habe ich hier gelesen, nicht wirklich richtig fahren können.
Ja, es steht also in der Schwebe, wie lange er ausfällt, könnte aber natürlich sein, also in Giro wird auf jeden Fall passen, dass er zur Tour dann vielleicht fit ist und das wäre dann halt auch einer, wenn er wieder seine volle Leistungsfähigkeit hat, der wirklich ein ganz heißer Kandidat wäre. Also wenn ich mich dran erinnere, Fabio Aru vor 2 Jahren am Planche de Belleville, da konnte ihn auch das Team Sky nicht halten.
Und vor allen Dingen auch, der so ein Fahrer ist, dem ich irgendwie völlig unbegründet, also nur so aus dem Bauch heraus ist das meine Aussage, dem ich zutraue, dass der so eine Pause, wie du eben meintest, ne, wie Viviani aufs Abstellgleis, das hat bei ihm erst richtig das Feuer entzündet, vielleicht. Ne, Aru traue ich auch zu, dass der sich durch sowas, ich will nicht sagen motivieren kann, ich glaube, der ist eh schon sehr, sehr motiviert, aber dass der das wegsteckt, ne, und dass der das jetzt erst recht, so eine jetzt erst recht Haltung einnehmen kann. Insofern, ja, also vielleicht im besten Sinne so dein, nee, nicht Gebet, aber deine Meinung, so, ne, alle die Besten so zur Tour, vielleicht auf diesem Wege bei ihm zum Tragen kommt. Unschönerweise, zugegebenermaßen. Ne? Aber,
ja, wer weiß, warten wir mal ab, wann er da.
Ja, ja,
also genau. Die Operation also war jetzt so, auf jeden Fall schon mal erfolgreich und dann wird das Ganze natürlich jetzt dementsprechend erstmal abheilen müssen.
Ja. Also genau, das sehe ich auch so, erstmal gesund werden und dann kann man hinterher immer noch schauen. Hauptsache, er kommt überhaupt wieder zurück aufs Rad und kann wieder an alte Leistungen anknüpfen. Und wenn nicht, dann wäre das sehr, sehr traurig. Ich glaube, er würde sich am meisten darüber ärgern und ja, drücken wir ihm.
Ja, und ein anderer Fahrer, der aus einer ähnlichen Situation auch so eine Motivation gezogen hat, ist Alejandro Valverde, der vor 2 Jahren war es, glaube ich, bei der Tour de France in Düsseldorf in diesem Absperrgitter lag und danach das als Motivation genommen hat, genau, und noch Weltmeister geworden ist.
Ja, genau, so eine Nummer wäre das vielleicht. Aber was war mit Valverde doch gleich? Den haben wir doch auch eine Meldung über, oder? Täusche ich mich da?
Genau.
Chris trägt seitdem, glaube ich, nur noch schwarz. Kann das sein? Tiefes Teil der Tränen, abgestürzt. Er wollte eigentlich heute mitmachen, aber naja, es war zu schwierig für ihn und wir sehen es alle ein. Alejandro hört auf.
Naja, also zumindest, dass er aufhört, steht ja schon länger fest. Irgendwann muss er ja aufhören. Aber hat er jetzt mal ein konkretes...
Fragt man ihn da wieder Rebellin.
Hat er zumindest mal ein konkretes Zeitfenster genannt, nämlich nach 2021. Also bei Valverde denke ich mir, dessen großes Ziel ist es halt unbedingt, diesen Olympiasieg zu holen noch. Mhm. 2020.
Das war... Ich erinnere mich noch, war das nicht, wo schon 20 war es nicht, Tokio? Oder?
Genau.
Genau. Und wir haben uns sogar mal vor Jahren, behaupte ich jetzt, schon mal die Strecke angeguckt. Und das war doch auch mein.
Am Ende des letzten Jahres irgendwie. Und das war auch eine recht kopierte Strecke.
Also auch jetzt nicht irgendwie so ein, also die Aussage hat er nicht getätigt, ohne sich zumindest vorher mal das Profil anzugucken. Also es wäre jetzt, so in meiner Erinnerung, ist das jetzt nichts, was komplett unrealistisch wäre.
Nö, also denke ich auch nicht, weil so ein Eintagesrennen hat ja auch nochmal ganz andere Gesetze als eine Rundfahrt. Also ich denke, das weiß er jetzt für sich selbst auch schon so, dass er da keine Grand Tour mehr gewinnen wird, vielleicht noch in den vorne beenden wird, aber das für ganz, ganz vorne vielleicht nicht mehr reicht. Aber wenn er sich konkreter darauf vorbereitet, könnte das schon noch was werden.
Ja, das.
Und es gab übrigens neulich am Rande der Katalonien-Rundfahrt war es, glaube ich, ein recht lustiges Foto, wo dann Valverde in seinem Weltmeistertrikot mit Purito Rodriguez posiert hatte und das vor dem Hintergrund dieser Fehde eigentlich, dass Purito damals in Florenz das Weltmeistertrikot verpasst hat.
Ja. Ja. Ach. Also, Valverde. Man kann mit Sicherheit zu ihm verschiedene Meinungen haben, auch seine Vergangenheit betreffend. Das Fass will ich überhaupt gar nicht aufmachen. Aber es ist für mich ein Fahrer, der trotz all der auch, wie ich sehe, kritisch zu sehenden Dinge, fände ich für ihn, ich glaube auch, wenn er einen Olympiasieg holt, dann wird er 2020 dort vor Ort sich sein Rad vergolden, sich den Helm vergolden, sich das Trikot vergolden, wahrscheinlich noch goldene Fingernägel machen. Und dann noch irgendwie mal einmal so auf Abschiedstour in Spanien gehen, alle spanischen Eintagesrennen am Anfang des Jahres mitnehmen, vielleicht noch eine Katalonien-Fahrt und dann war es das. Also das wäre
aber... Naja, also ein Fabian Cancellara hat es ja genauso gemacht. Der hat auch damals in Rio dann nach seinem Sieg im Zeitfahren aufgehört.
Ja, ne, aber ich glaube, so ein Valverde hört da nicht sofort auf, sondern macht irgendwie noch so eine, ich will nicht sagen Abschiedstour, Aber ne, der will in Spanien dann nochmal das ein oder andere Rennen fahren, das ein oder andere Eis essen gehen. Und das kann ich mir gut vorstellen. Und es gibt jetzt kaum einen Fahrer, glaube ich, dem man das weniger genauso gönnen würde wie ihm. Also auf jeden Fall. Fände ich cool, würde mich für ihn freuen. Aber bis dahin fließt ja, wie du auch eben schon sagtest, noch viel Wasser in den Rhein runter. Und bis dahin kann auch viel passieren. Und wir hoffen nichts Schlechtes, sondern nur das Beste für ihn und auch alle anderen Fahrer.
Ja, zumal bei der Movistar-Mannschaft wird es ja nach der Saison sowieso ganz spannend. Die Verträge von Landa und von Quintana laufen aus. Mhm. Weil Werde ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ja, und da wird jetzt schon so ein bisschen drüber spekuliert, dass man eventuell einen Angriff auf Enric Mas startet und den als spanisches Team, als spanische Rundfahrtenhoffnung dann gezielt in Richtung der Grand Tour auch aufbaut. Also auch diese Personalplanung da beim Movistar wird in nächster Zeit ganz spannend zu beobachten sein.
Ja, also ist so ein Team, was vor Umbrüchen steht, ne, und auch Herausforderungen, aber mein Gott, Team Sky mit ihrem Fracker hat jetzt ihre Probleme gelöst, ne? Dann werden die es ja auch hoffentlich irgendwie hinkriegen und das hinpassen. Also bin ich gespannt. Und vielleicht holen sie auch noch mit ganz viel Geld den Bernal, dass sie irgendwo
einen Gold finden. Der hat bis 2023, glaube ich, einen Vertrag
bei Sky. Gegen Geld, mit Geld geht alles, Thomas. Da fließt ja. Wer weiß, wo die ihre Kohle herkriegen. Mit Geld geht alles. Zahlst eine riesige Ablöse und dann ist der. Nee, ich finde den ja. Ich finde, der sollte ganz in Ruhe sich da weiterentwickeln beim Team. So gut das geht bei diesem Team.
Ganz naja, beim Giro wird man ja jetzt schon mal sehen, ob er da dem Druck standhalten kann, eine Grand Tour als Kapitän anzugehen.
Auf mich wirkt er so, als würde dies. Also, entweder ist das nach außen hin einfach nur eine Attitüde, ist ein negatives Wort, sondern so eine Haltung vielleicht. Dass wenig an ihn herankommt. Kann ja sein, ich will nicht sagen innen drin, aber dass das hinter den Kulissen ganz anders aussieht. Aber im Moment wirkt das auf mich so noch, als wäre das alles entspannt und easy. Und das würde ich mir auch wünschen. Er soll sich diese Unbekümmertheit, ist das Wort, was ich, glaube ich, zu Anfang der Sendung gesucht habe. Er soll sich diese Unbekümmertheit da ruhig mal bewahren. Dann haben wir noch viel Freude an dem, denke ich. Hoffe ich, glaube ich. Apropos Freude. War eine große Freude heute.
Ja, hat mich auch sehr gefreut.
Schön, dass du aus dem Urlaub wieder da bist. Ich denke mal, wir haben jetzt noch keinen Termin für die nächste Sendung, aber ich kann mir gut vorstellen, ich habe jetzt den, wo haben wir den UCI-Kalender? Den hatte ich doch hier eben irgendwo offen. Wenn wir uns den UCI-Kalender angucken, wird es ja in gar nicht allzu ferner Zukunft wieder Sachen. Immer wenn ich, hast du das auch? Ich weiß nicht, was bei mir kaputt ist, ich gehe kaum ins Kino, ganz selten nur. Aber immer wenn ich UCI eingebe, dann kommt immer diese blöde UCI Kino World oder so. Weiß nicht, was ich da falsch mache. Timeline. Gucken wir doch mal. Also,
ja, wir haben am Wochenende jetzt die Flandern-Rundfahrt, dann in der nächsten Woche Baskenland-Rundfahrt und dann schon Paris-Roubaix. Also, ja.
Wo haben wir denn hier?
Mal sehen. Also, wird sich ja schon fast lohnen, nach der Ronde eine Sendung zu machen.
Auf jeden Fall, wir bleiben natürlich wie immer in Kontakt, gar keine Frage. Und wir werden euch frühzeitig. Vielleicht machen wir auch mal wieder, das kündige ich jetzt mal an, habe ich sowieso auf dem Schirm wieder vermehrt Live-Mitschnitte. Für den Chat gibt es immer noch keine schönere Lösung. Da muss ich mir nochmal überlegen, was wir da machen, wie wir das einbauen. Aber irgendwie wird das gehen, dass wir da irgendwas machen. Gut, Thomas, Dankeschön.
Ja.
Danke den Hörern, ich danke euch wie immer für all eure Spenden, ob groß, ob klein, alles ist wirklich mit großer Freude von uns aufgenommen und finanziert uns hier Dinge. Via PayPal, via Überweisung, via Nutzung des Amazon-Links, wenn ihr da drauf geht, was sucht und dann weiter bestellt, dann landet da was Minimales bei uns und es kostet euch nicht mehr. Patreon bieten wir an, wenn ihr auf dieser Plattform seid und uns da etwas entbehren könnt. Immer gerne, aber auch wenn ihr nur zuhört und einen Kommentar, das ist auch völlig in Ordnung und wer nichts hat, soll auch nichts geben und gibt nur etwas, wenn das übrig ist. Und sonst freuen wir uns immer über jeden Kommentar und bedanken uns dafür und wünschen eine gute Zeit. Tschüss.
Tschüss.